Herzlich willkommen bei Barcode. Wir sprechen über das, was in der Zeitung steht, aber vor allem über das, was nicht in der Zeitung steht. Unsere Gäste heute: Anna-Maria aus der Familie August, Alexander aus der Familie Wagand, Michael aus der Familie Vogt und Robert aus der Familie Stein. Mein Name ist Frank aus der Familie Höfer und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr da seid. Wer möchte denn einen Traubensaft aus der Familie Rothschild? Von dir weiß ich, du bist bei einem Wein dabei.
Gerne, ja. Aber ich habe Anna heute dabei. Begleitung in dem Fall. Ja.
Noch jemand? Glas Wein, Wasser, Kaffee? Wasser. Ja,
ich bleibe auch beim Wasser.
Alles klar.
Ja, dann schön, dass ihr da seid, wirklich. Also ich finde es jetzt toll, dass wir diese Gelegenheit haben, in der Runde mal zu sprechen. Auch schön, dass du dabei bist. Bringst dann auch den nötigen Input noch mit, mal so die weibliche Seite ein bisschen mit rein. Bin ich echt froh, dass du jetzt heute
bist. Ist aber keine Quotenfrau jetzt.
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, aber ich finde es immer gut, weil Frauen doch immer einen anderen Blick auf Dinge haben. Wenn wir Männer zusammensitzen, das ist dann doch immer ein bisschen linkslastig auf der Hirnseite, dass wir das immer analytisch mitbringen. Und ich habe es oft mitgekriegt, eben auch bei Unterhaltungen mit dir oder anderen Frauen, dass das dann immer noch auf eine andere Ebene kommt. Und das ist immer bereichernd.
Ja. Das Coaching zeigt langsam wieder.
Ja. Ja, und wir haben vieles, über das es sich zu reden lohnt. Und was mich am Anfang interessiert, ist einfach so, wie ihr diese Zeit jetzt wahrnehmt. Also das so, um es mal zu konkretisieren, Sommer 2015, also Spätsommer 2015, das ist der Zeitpunkt, der wir das jetzt aufzeichnen. Was glaubt ihr denn, was oder jetzt...
16.
Ich bin immer noch ein Jahr zu spät, gell, so. Okay. Also der Spätsommer ist geprägt von einer so eine Art, ich habe so das Gefühl, ein bisschen so die Ruhe vorm Sturm. So gerade jetzt der frühe Sommer mit den Anschlägen, die sich da Ende Juli da so ereignet haben, das ging ja innerhalb weniger Tage, war sehr viel passiert, war so eine riesen Aufregung, Terror, Deutschland, Panik und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass die letzten Wochen so das alles abgeflacht ist, das hat so alles ein bisschen eine Ruhe eingenommen und alles guckt jetzt so nach Amerika, was passiert jetzt da drüben, Hillary, Donald Trump, was passiert da so und ich habe das Gefühl, als würde die Zeit gerade so ein bisschen stillstehen, so ereignistechnisch. Es ist auch kurz vor dem Jahrestag des 11. September. Was nehmt ihr da so wahr oder wie ist eure Einschätzung von dem Ganzen?
Du fragst mich jetzt...
Ja, ich schmeiße es jetzt mal in die Runde. So, was.
Es sind so viele Themen und es ist so viel in Bewegung, dass es schwierig ist, das alles zusammenzufassen. Aber ein Aspekt, den du so angesprochen hast, diese Ruhe vor dem Sturm, da gibt es ja natürlich auch einige Bewegungen, die ganz konkret viele Menschen beunruhigen, die in diesem Kontext noch hineingehören. Beispielsweise eben diese Hinweise der Bundesregierung, sich mit Notvorräten zumindest grundsätzlich zu versorgen, die Hinweise, dass die Bundeswehr Ärzte einberuft und dass man immer mehr Militär auf den Autobahnen sieht, habe ich übrigens auch gesehen, als ich gestern hierher gefahren bin. Das nehmen viele Menschen wahr und das spricht auch so für eine Vorbereitung, die dort irgendwo abzulaufen scheint, von der man nicht unbedingt in der Zeitung liest, aber die doch überall hindurch schimmert. Und das nehme ich als einen Ausdruck dieser Energie wahr. Es ist eine Zeit, in der auf einmal bestimmte Dinge, die totgeschwiegen worden sind, jetzt sichtbar werden.
Mhm. Meinst du jetzt gerade das mit dieser Vorratshaltung,
zum Beispiel,
dass die Regierung da so vorausgepresst ist und gesagt hat, okay, ja, 10 Tage sollte jeder im Keller haben, Wasser, Vorräte und so weiter. Alle, die vorher sich als Prepper, als die Leute, die sich präparieren, mit diesen Gedanken beschäftigt haben, sind immer so belächelt worden. Wir hatten ja auch Gäste da, die sich dem Thema gewidmet haben. Das scheint zu kippen, oder? Was meinst du, Michael?
Es scheint zu kippen und es ist in der Tat so, dass ganz offensichtlich Dinge, die wir immer wieder angesprochen haben, jetzt plötzlich mainstreamig werden. Da muss man natürlich auch misstrauisch werden, weil es in der Tat ja nichts mit einer ehrlichen Fürsorge im Hinblick auf die Bevölkerung letztendlich zu tun hat. Wenn du wir in den Supermarkt gingen, oder wo, also gehen wir wirklich in den billigsten, was den Preis betrifft, und würden dort uns für 10 Tage für eine 4-köpfige Familie Wasser, Nudeln und Konserven und so weiter einkaufen, dann steht am Ende eine Rechnung drunter, die 12,5 Millionen Menschen, die in diesem Land unter der Armutsgrenze leben, überhaupt nicht bewerkstelligen können. Das heißt, das Signal dieser Bande in Berlin, um das mal deutlich zu machen, ist, dass wir ganz offensichtlich und ganz kaltschnäuzig auf zig Millionen Menschen völlig zynisch verzichten. Die haben gar keine Chance, dieses Geld dafür auszugeben. Und selbst wenn sie in Aldi gehen, haben sie dieses Geld nicht. Die können keine Vorratshaltung machen, weil sie sehen müssen, wie sie am nächsten Tag das zusammenbekommen, mit dem sie gerade mal über die Runden kommen.
Ist das eine Zahl?
12,5 Millionen offizielle Zahl Menschen, und zwar jetzt, wir reden jetzt von den autochthonen Gesellschaft, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Du hast 3,6 Millionen in dem Bereich noch alleinerziehende, in erster Linie Mütter. Da ist das Problem oft genau dasselbe in Grün. Nochmal, dass sie da wirklich sehen müssen, wie sie über die Runden kommen. Hier wird bewusst auf Bevölkerungsteile großzügig verzichtet. Man müsste hergehen, man müsste sagen, wenn ich das wirklich ernst meine, dass ich sage, gut, wir haben so und so viele, von denen wir wissen, die das ökonomisch gar nicht schaffen. Und für die ist in der Form, da gibt es hier ein Depot, da gibt es da irgendetwas. Die kriegen vielleicht jetzt Lebensmittelgutscheine, dass die in die Supermärkte gehen können, sagen, also wenn ich unterhalb der Armutsgrenze liege, dann kann ich mir für 14 Tage mal die Sachen kaufen. Hier kommt ein Zynismus zum Tragen, der einfach schlimm ist und menschenverachtend ist. Und deswegen ist das eine Sache, die A, nicht ernst genommen ist. Wir merken, dass jetzt Dinge kommen, die mit dem Wahlkampf zu tun haben. Wir sind jetzt dauerhaft über Jahre, über Monate im Dauerwahlkampf. Plötzlich entdeckt die SPD, dass wir nachdenken müssen, dieses Land, was die Flüchtlingspolitik betrifft. Klar, nach einem solchen Abwatschen der Union und auch der SPD und auch der Grünen und der Linken und einem solchen Turbosieg der AfD befürchtet man in Berlin das Nächste. Also Wahlkampf, nichts Ernsthaftes, Wahlkampf.
Okay. Ich frage mich an der Stelle, verzichten wir wirklich jetzt auf die Leute oder wird das jetzt einfach nur sichtbar, dass wir auf sie verzichten? Also man kann einfach bestimmte Sachen, das sagst du ja auch ganz oft, dass man bestimmte Sachen nicht mehr deckeln kann, man kann sie nicht mehr verheimlichen. Jetzt kommt genau das zum Vorschein, was eigentlich schon die ganze Zeit gemacht wird, weil das einfach die Energie ist nicht mehr dazu da.
Ich bin echt erstaunt über diese Zahl. Und wenn das die offiziell sind, die unter der Armutsgrenze leben, es gibt ja noch welche, die sind knapp drüber, die haben trotzdem wenig Geld.
Also und die dann Obdachlosen sind da nicht reingerechnet.
Okay, also sprechen wir von mindestens 15 Millionen Menschen, die bei uns, so jetzt mal auf Deutsch gesagt, Arsch über Latte den ganzen Tag unterwegs sind und gerade mal durchs Leben kommen irgendwie. Ja. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine große Zahl ist. Ja.
Vielleicht eine Ergänzung, nochmal der Hinweis, wie das in den USA aussieht. Da sind es knapp 50 Millionen US-Amerikaner, die leben von Lebensmittelmarken. Und diese Lebensmittelmarken, die bekommt ohnehin nur derjenige, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also beispielsweise jemand, der vorbestraft ist, bekommt überhaupt keine. Und wenn du dir nun vorstellst, wie viele Leute, denen es schlecht geht, die irgendwo in einem Ghetto leben, eine Vorstrafe haben, und das kann in Amerika sehr leicht geschehen, alleine wenn du dein Parkticket nicht über einen bestimmten Zeitraum bezahlst, kommst du dahin. Oder wenn du in der Schule Ärger machst als junger Typ mit 12, 14, kannst du das als Vorstrafe später in deinen entsprechenden Unterlagen nachlesen. Und dann wirst du feststellen, dass diese 50 Millionen wirklich nur die sind, die überhaupt noch mit Ansprüchen aufgefangen werden. Und das ist ein so großer Anteil, dass uns das überhaupt nicht bewusst wird. Und dann fallen zum Beispiel alle Männer weg, die keine Kinder haben, also Singles, die bekommen auch keine Lebensmittelmarken. Das heißt also, das ist eine ganz große Gruppe, die noch viel größer ist, wenn man genau hinschaut. Und das, was Michael sagt, möchte ich unbedingt noch ergänzen und auch bestätigen. Ich sehe das auch nicht als ein Signal, jetzt wird hier gleich ein Inferno-Zusammenbruch vor uns stehen und die Regierung versucht auf eine bestimmte Art und Weise uns noch zu schützen. Das sehe ich gar nicht. Aber es ist Ausdruck dieser Zeit. Also dieser Sommer ist eben ein besonderer Sommer und da kommen besondere Meldungen und da sind Themen auf einmal in der Welt, die vor einem Jahr noch undenkbar schienen für viele. Viele wundern sich über solche Hinweise und das hat natürlich auch seinen Vorteil in dem Sinne, dass es ein Impuls, ein Wecksignal ist, das für den einen oder anderen, sei es auch nur aus einer Überlegung heraus, vielleicht die Wirtschaft anzukurbeln geschieht, trotzdem dazu führt, dass Menschen nachdenken Und alles, was jetzt hier geschieht, alles, was hier an Bruch geschieht, gegenüber dem, was man jahrelang den Menschen als Illusion verkauft hat, ist immer auch eine Gefahr fürs System. Denn der Einzelne wird dadurch vielleicht mehr wach, als man das am liebsten haben möchte.
Das wurde auch deutlich, also gerade weil du das so sagst, als du hast das Thema München angesprochen, was ja jetzt ganz wieder aus den Medien raus ist. Die ganzen Hintergründe werden alle verschwiegen und werden gar nicht diskutiert. Und dann stellt sich diese Kanzlerdarstellerin hin und erklärt, das sei doch zu erwarten gewesen, dass mit dieser Menge von sogenannten Flüchtlingen auch Terroristen mitkommen. Das, wo auch da die Experten seit Monaten darauf hinweisen, was weggeschoben wurde, was also wirklich in die ganz finsteren politischen Ecken geschoben wurde, auf diesen Punkt hinzuweisen, das ist für sie jetzt selbstverständlich. Das sei doch zu erwarten gewesen, wörtlich, dass da auch so etwas mit dabei ist. Also dieses Demaskieren, was jetzt insgesamt stattfindet, ist, wie Alexander sagt, das ist eine Zeitqualität. Und das ist gut so, dass den Menschen klar wird, mit einer, was für einer moralisch gestrickten Gruppierung wir es hier auf der Herrscherseite zu tun haben. Das ist etwas, wo wir ins Nachdenken und wo wir natürlich auch, ganz im Sinne von deiner Analyse, auch uns überlegen müssen, in der Masse, wir haben es ja zugelassen. Es gibt immer noch Leute, die am Wahltag diese Banden wählen. Das muss man sich, wir lassen es ja auch immer noch zu.
Also ihr kennt aber bestimmt den Dieter Hildebrand, großer Kabarettist, der leider schon gegangen ist jetzt. Aber er hat irgendwann mal in einem seiner Programme gesagt, er hat beim Fernsehen durchzeppen, ist er beim Musikantenstadl oder bei irgendeiner Volksmusiksendung hängen geblieben und hat ein bisschen zugeschaut und da hat es ihn wie einen Blitz getroffen, hat er gesagt, wo ihm klar wurde, mein Gott, die wählen ja alle. Die dürfen ja alle wählen. Und er hat da so diese feucht-fröhliche Schunkelei beobachtet, ein bisschen wie die da zu Andy Borg oder anderen Sängern in diesem Genre halt unterwegs waren. Und als ihm klar wurde, dass die da wählen dürfen, da ist ihm das alles bewusst geworden. Und ich habe neulich den ZDF-Fernsehgarten angeschaut, auch mal so kurz mittags, sonntags. Und habe dann, ja, das ist tatsächlich so. Die Leute, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die haben irgendwie kein Interesse an Themen, wie wir sie behandeln, so kommt es mir vor. Ich war auch mal im ZDF-Fernsehgarten vor ein paar Jahren, also von der fernsehtechnischen Seite bin ich mit einem Kollegen dahin gefahren, um das technisch zu gucken, was machen die da für eine Produktion, wie wird das aufgebaut und das alles ist schon lange her, aber ich habe mir auch die Leute angeschaut, die einfach so mit dieser Schunkelei einfach zufrieden sind, im Bierzelt sitzen, eine Weißwurst essen, ein Bier trinken und das war's. Und wenn man dann mit Themen, die wir besprechen, ankommt, wird man eigentlich nicht so gern gehört oder so gern gesehen. Ist das ein Schutzmechanismus der Leute, dass die einfach sagen, geh mir zu, ach du mit deinen Themen, jetzt hör doch mal auf, jetzt sei doch nicht immer so negativ.
Aber eigentlich machen die es ja richtig, wenn du mal drüber nachdenkst. Ich beneide es manchmal, sag ich mal, so nach dem Motto, ja, weniger Wissen ist manchmal mehr wert irgendwie, weil ich wäre ganz oft gefragt, wie gehst du mit dem ganzen Wissen um? Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten jetzt ja mittlerweile mit solchen Themen. Und dann kommt natürlich oft die Frage von Leuten, die zwar auch hin und wieder in diese Themen reinschnuppern, das dann aber doch nicht so in ihren Alltag zulassen. Das ist natürlich bei uns, die das ja irgendwo teilweise schon hauptberuflich machen, natürlich schon mal so bedingt. Aber ich wünschte mir manchmal, ich wüsste bestimmte Sachen nicht. Einfach auch um dieses Unbekümmertsein zu leben. Ja, man kann zwar abschalten, das kann man auch trainieren, dass man jetzt sicherlich sich von diesen Themen nicht so vereinnahmen lässt. Das kann ich auch mittlerweile ganz gut. Aber so ganz loslassen tut es einen dann eben doch nicht, auch nicht im Alltag.
Es gibt ja eine Figur in der Filmgeschichte oder was heißt Filmgeschichte in einem Film, die genau dieses Phänomen beschreibt, was du da gerade erklärt hast, nämlich Cypher bei Matrix. Das ist der Glatzkopf mit dem Schnurrbart, der quasi bei dem Team von Neo und Morpheus dabei ist, aber der dann der Verräter wird. Genau. Der sich mit den Agenten trifft und sagt, er weiß, dass dieses Schnitzel nur Illusion ist, aber er wird gern wieder vergessen, dass er es weiß. Ja? Und der dann einen Deal eingeht mit den Agenten, um quasi wieder rauszukommen aus der Matrix. Also sprich jemand, der die rote Pille geschluckt hat und sich hinterher denkt, Mist, wieso habe ich das jetzt gemacht?
Aber ist es wirklich so schlimm? Ich würde es noch anders sehen. Was ist denn schlimm oder negativ daran, dass Menschen mit Menschen, die sie mögen, mit Freunden in Harmonie, in Frieden, in einem gewissen Glück leben, ihren Alltag bewerkstelligen und mit all diesen ganzen schwierigen Themen gar nichts zu tun haben wollen müssen. Also unsere Situation ist ja, wir müssen mit diesen Dingen zu tun haben, weil wir wollen es auch, das ist auch unsere Aufgabe, unsere Berufung, das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn ich mir eine Welt vorstelle, wo das die in einer harmonischen nächsten Bewusstseinsebene existiert, wo wir das nicht mehr brauchen, weil alles, ich sag mal, gut geworden ist, dann kann ich auch ins Musikantenstadel gehen, dann kann ich auch schunkeln. Und ich weiß, dass das Geldsystem, das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, dass dort die Dinge gut laufen. Ich würde den, Hildebrand ist jemand, der extrem arrogant gewesen ist, auch in seiner politischen Bewertung. Und da würde ich sagen, Vorsicht, Vorsicht. Er guckt und sieht Musikantenstadel. Und wenn ich mir angucke, die Wahlergebnisse in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wen die wählen, aber das Ergebnis, wenn ich mir überlege, welche Politik hier betrieben wird in all den ganzen Bereichen, es ist völlig wurscht, wen die gewählt haben. Und die einen, die dann jetzt beim Musikantenstadel vielleicht eher konservativ gewählt haben, weil das ein bisschen bodenständiger ist, und dann gehen sie zu Volker Pispers und dann die dort waren, die haben alle dann linksliberal gewählt. Das Ergebnis ist ein völlig kaputtes, krankes, zerstörerisches System. Also nicht das Wahlsystem an sich ist das Problem, sondern die herrschende Klasse. Und da wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, naja, das ist die dumme Masse und den sollte man vielleicht...
Nein, das meine ich gar nicht.
Nein, das überhaupt nicht, weiß ich.
Überhaupt nicht. Aber ich will auch die Volksmusik überhaupt nicht abreden. Es gibt Leute, die haben da totalen Spaß dran. Ein Freund von mir, der macht da Musik und ist dabei und sein Sohnemann spielt Ziehharmonika und die sind da total happy. Ob jetzt einer ins Wacken Open Air geht und sich den düstersten Metal reinzieht oder so eine Oper, ist vollkommen egal. Das ist immer subjektiv. Der findet es toll, der findet es nicht gut. Aber den Gedanken, den du gerade aufgegriffen hast, das interessiert mich jetzt so nach dem Motto, ob es nicht besser wäre, dass man das nicht wüsste, was wir jetzt wissen. Ja? Wäre es nicht besser gewesen, wir hätten die blaue Pille geschluckt. Naja, das mag vielleicht schon sein, aber an dem System wird sich ja dann nichts ändern, weißt du? Wenn es nicht Leute gibt, die quasi nachfragen, was ist denn eigentlich das Problem? Wieso haben wir denn 12,5 Millionen, die unter der Armutsgrenze leben? Wieso gibt es mindestens ein Sechstel der Amerikaner, die nichts zu beißen haben und so weiter?
Ja? Das Nachfragen ist ja auch super, das befriedigt mich in irgendeiner gewissen Weise, wenn ich es irgendwie schaffe, die richtigen Fragen zu formulieren. Aber das Deprimierende ist halt dann, wenn diese Fragen kaum Gehör finden oder beziehungsweise trotzdem nicht verstanden werden.
Und du kannst auch keine Lösung. Wenn du jetzt jemand das erklärst, hier, nimm mal die und den Stapel Bücher, lies mal durch und dann sagt jeder, okay, jetzt weiß ich, wie beschissen das ist, aber ich habe keine Lösung. Ich kann mir vorstellen, dass das eher ein Grund ist, warum Leute sagen, hör mir auf mit diesen
Sachen. Das ist aber der erste Schritt der Lösung.
Zu erkennen, das Ganze, ja. Also und dann eben nicht mehr CDU zu wählen, sondern...
Egal wen.
Irgendwen halt...
Gar nichts.
Ja.
Also ich wollte gerade noch mal ergänzen, das, was Michael gesagt hat, ist das, was mir spontan bei deinem Beispiel eingefallen ist. Das, was der Hildebrand hat andeutet, ich kannte dieses Zitat nicht, ist für mich eben auch so zu verstehen, dass er sagt, also diese Leute sind eigentlich politisch nicht interessiert und können nicht wählen. Das spielt gar keine Rolle, wie Michael gesagt hat. Es ist vollkommen uninteressant, es ist ein Kartell. Und ob ich jetzt dort in der einen Firma eine Zustimmung abgebe und der anderen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Frage, warum wir so sehr uns wieder zurückwünschen in eine etwas naivere Sichtweise, die kann man, glaube ich, am allerbesten erkennen, dass wir von unserem Prinzip her genau in diese Strukturen hineingebracht werden, nämlich in eine kindliche Welt. Und diese kindliche Welt, die soll von irgendjemandem repariert werden, bitte. Die Polizei, die Politik, das machen die alles nicht richtig, das sehen wir auch. Aber eigentlich müsste es so sein. Nur das ist vollkommen absurd. In Wahrheit ist es die Welt, die du so wahrnimmst, wie sie durch dich erfahren werden kann und immer auch Ausdruck deiner eigenen Bewusstwerdung ist. Und da kannst du nicht zurückgehen. Und wenn du diesen Kindergarten verlässt, dann schließt die Kindergärtnerin die Tür zu und dann kannst du an die Tür klopfen, das geht nicht mehr. Die Tür ist aufgegangen und dann geht dieser Gang los. Und dann kommt auf dem Weg dahin natürlich eine Phase, in der du dich wieder in den trockenen Kindergarten zurückwünscht, in der alles geordnet war, wo es zum Mittag jetzt Essen gegeben hätte, und du findest dich auf einem Schlachtfeld wieder. Das kann dir nicht gefallen. Aber wenn du dieses Schlachtfeld durchschreitest, kommst du an einen Punkt, an dem du sagst, jetzt wollte ich nicht mehr in den Kindergarten. Und in dieser Zwischenphase, in der bist du nicht in der Lage, wirklich überhaupt über das eine noch über das andere zu sprechen. Du hast nicht die Erkenntnisse, um das eine zu verstehen, und das andere ist, da bist du herausgewachsen. Für mich stellt sich die Frage nicht, aber man kann deutlich sehen, dass immer mehr Menschen konfrontiert werden, in Konfrontation gehen und vieles, was wir hier ansprechen, in kompletter Konfrontation steht mit ihren Grundüberzeugungen. Und das ist so schwierig. Also es ist nicht nur der Einzelfall, sondern es bleibt dann nichts übrig. Wenn ich das annehme und das annehme und das annehme, dann ergibt sich daraus in der Konsequenz, dass ich so falsch liege mit allem anderen, dass ich das nicht zulassen kann. Und da habe ich großes Verständnis, dass jemand das nicht möchte. Aber die Frage stellt sich nicht. Es gibt hier diese Möglichkeit, diese Pille wieder zurückzunehmen, gar nicht mehr für uns. Denn selbst wenn du wieder einschlafen würdest, dieser Impuls des Traumes, dass du mal wach warst, der wird sich irgendwann wieder bahnbrechen.
Und das ist auch das Tolle an der momentanen Zeitqualität. Das geht, du hast ja damit auch angefangen mit diesem Demaskieren. Und ich versuche das alles, was ich im Außen sehe, nach innen anzuwenden. Und mir ist auch bewusst, dass es nicht, wir kämpfen gegen diese, wir stellen fest, dass wir in einer Illusion leben, dass wir die ganze Zeit verarscht worden sind, egal mit welchen Systemen. Und jetzt wird das alles im Außen demaskiert und in Wirklichkeit werden wir aber im Inneren demaskiert. Und es wird sich auch niemals ein System auflösen, wenn wir dieses System nicht in uns selbst aufgelöst haben. Wir sind die Träger dieser Systeme und wir versorgen sie mit Energie.
Wir sind die energetischen Versorger.
Und deswegen werden wir jetzt auch so stark konfrontiert. Jeder hat einfach unterschiedliche Themen. Große Muster werden aufgedeckt und das tut am meisten weh. Und weil man sich das im Inneren nicht anschauen will, blickt man ständig nach außen und beschäftigt sich einfach nur mit oder lenkt sich mit dem Außen ab. Und das ist die riesige Chance heute. Sehr schmerzhaft, auf jeden Fall. Und trotzdem riesig.
Aber schon viel breiter im Ansatz. Genau, was du sagst, wenn ich mir ansehe, wie die Resonanz auf bestimmte Ereignisse ist, in den Foren, in den Chats, also da, wo ich offen reden kann, ohne irgendwelche beruflichen Nachteile zu erwarten, weil es eben auch ein Stück weit anonym möglich ist. In welcher Breite, in welcher Offenheit dort Dinge angesprochen werden, wie viele Millionen Menschen schon sehr weit sind, das ist großartig. Du hast der Gap zwischen der kleinen Herrschaftsklicke aus Medien und Politik, Politikberater, Wissenschaftlern auf der einen Seite und der Masse des Volkes, dies wird immer größer. Mhm. Nicht nur numerisch, sondern auch von der inhaltlichen Seite. Das ist etwas völlig anderes als vor 30 Jahren. Da warst du kritisch, wenn du Spiegel gelesen hast. Ja. Da hast du gesagt, oh ja, ich bin ja ganz ein kritischer Geist. Ich lese jede Woche den Spiegel oder den Stern. Und heute sagst du, ja komm, ist ja gut. Ob du nun den Teil der Lügenpresse oder den Teil der Lügenpresse, ist eigentlich völlig wurscht. Das ist derselbe Club. Und das ist viel stärker inzwischen. Und das erlebe ich, wenn ich im Flugzeug bin und da Zeitungen angeboten werden. Einige nehmen sie, eine sagen es auch ganz offen, vielen Dank, Lügenpresse brauche ich nicht. Und andere schicken einfach durch. Mhm. Da wird die Auflage zurückgehen. Also die Zeitqualität ist eine ganz andere als noch vor einem Jahrzehnt oder vor 20, 30 Jahren sowieso. Und das ist toll.
Ich würde gerne noch ein Bild vielleicht als Metapher anbieten. Wenn du dir vorstellst, dass das Bewusstsein symbolisiert wird als großes Grundstück und du beginnst jetzt an diesem Grundstück den Zaun einzureißen, dann gibt dir das mehr Freiheit, aber es kommen auch Dinge auf dich zu, die bisher außerhalb des Zauns gehalten waren. Und viele unserer gedanklichen Strukturen werden bestimmt durch solche Zäune. Und diese Zäune, die jetzt wegfallen, die sind auf der einen Seite ein Wegfall von Schutz auch, meiner eigenen heilen Welt, die eben nie heil war, nämlich der Illusion der heilen Welt. Und gleichzeitig kommt für mich zwar ein größerer Freiraum der Bewegung in meine Erkenntnisse. Ich kann gedanklich mich nämlich sehr viel freier bewegen. Natürlich noch nicht gesellschaftlich, noch nicht in der physischen Ebene, weil da werden mir Grenzen gesetzt. Mhm. Und wenn ich mich gedanklich in einem größeren Freiraum bewege, kommt jemand her und sagt, das darfst du gar nicht, und versucht diese Limitierung wieder aufzubauen. Aber ich kann nur bestätigen, was Michael auch sagt, ich habe genau den gleichen Eindruck überall gewonnen, dass man diese Hürden und künstlichen Strukturen nicht mehr als etwas Gegebenes annimmt, sondern sie in Frage stellt. Und das ist mein grundsätzlicher Hinweis an alle. Ich stelle etwas in Frage, im Sinne von Frage einfach und frage dich selber. Ich frage mich, ist ein wunderbarer Ansatz, um Klarheit zu bekommen. Ich frage mich, was heißt das, wo kommt das her? Und dann fragst du nicht einen anderen, sondern ich frage mich. Und dann kommt aus dir auch die Antwort, das, was Anna so schön sagt. Und dazu müssen wir uns auch trauen, unsere eigenen Antworten wieder wahrzunehmen, ihnen Raum zu geben und nicht von vornherein mit der Schere im Kopf wieder auf politische Korrektheit zurechtzustutzen.
Aber weißt du, was mir ist aufgefallen so auf diesem Weg, dass der Trick dabei war, die Menschen im Endeffekt komplett von sich selbst zu trennen, ja? Und wir sind alle kastriert als menschliche Wesen in jeglichen Umgang miteinander und auch was uns selbst betrifft. Und dann haben wir von außen Systeme bekommen, die uns Sicherheit, was du jetzt eben gerade gesagt hast, das war Schutz und Sicherheit. Diese Systeme haben uns einen Halt gegeben. Jetzt bricht das im Außen auseinander und das ist auch das, was du angesprochen hast. Kaum jemand kann wirklich diesen Halt in sich selbst finden. Niemand kann sich auf etwas im Inneren berufen, womit er Erfahrung gesammelt hat. Das wird dir auch nicht beigebracht. Und deswegen gehen viele Leute diesen Schritt nicht, weil sie einfach nichts haben, worauf sie zurückfallen können und wo sie sich sicher fühlen können. Und deswegen viele von uns falten auf sehr unbewusst auch dieses System immer noch aufrecht, weil sie genau die Angst haben im Inneren, diesen Halt, dann würden wir wirklich in uns aufrichten in dem Moment. Und wenn wir uns aufrichten, würden wir auch aufstehen können und dann gäbe es wirklich einen Aufstand, ja.
Du meinst, dass die Leute an dem System festhalten, weil sie Angst haben, auch sich selbst zu verlieren dabei?
Sie haben nichts, worauf sie zurückfallen können und womit sie sich auskennen, ja, dass sie darauf vertrauen können, dass sie selbstständige Männer und Frauen halt eben sind, die ihr Leben ohne die Unterstützung vom Staat gut hinbekommen würden.
Ich meine, so werden wir von Anfang an ausgebildet und erzogen von der Schule an zu Systemlingen, die quasi nur das System nachbeten. Derjenige, der das System am besten wiederholt, kriegt die besten Noten, der hat die besten Jobs, die besten Karrieren. Die ganzen Leute, die im Bundespresseamt sitzen oder so, wie heißt der, das Bundesversprecher? Seibert, genau, ja.
Kann man vergessen.
Ein Karrieremensch einfach so, weißt du, der ist immer von einer Stelle auf die nächste gefallen, die Leiter nach oben gefallen zum Beispiel. Das sind Menschen, die halt im System drin sind, ich verstehe schon.
Aber es gibt genügend, die auch an den Positionen, das ist ja noch die nächste Geschichte, auch verzweifeln. Es gibt Banker, die aussteigen, es gibt Großindustrielle, die rausgehen aus dem System und sagen, und zwar auch schon seit Jahren, aber zunehmend, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben und wir verabschieden uns davon. Also auch in der herrschenden Klasse fängt, und zwar ganz oben, auch das Nachdenken an. Ein Buch, was vor 2 Tagen oder 3 Tagen von Wendt, dem Chef der Gewerkschaft der Polizei, erschienen ist, in der Deutlichkeit, ist vor einem Jahr völlig undenkbar.
Was hat der geschrieben?
Der hat jetzt über die Abschaffung des Rechtsstaates durch dieses Flüchtlingsthema. Brauchen wir jetzt gar nicht in die Details, nur in die Art und Weise, wie er in diesem Buch die Politik angeht und wie er das ist, was da aktuell passiert, kritisiert und mit welcher Form er Klartext redet. Absoluten Respekt, eine großartige Publikation, aber ein Beispiel dafür, dass diese Persönlichkeiten auch jetzt bereit sind, den Schutz von irgendwelchen, also diesen Kindergartenmauern zu sagen, ja, aber ich könnte ja irgendwie mit der Kindergartenschwester Ingrid vielleicht da mal irgendwie in Schwierigkeiten kommen oder irgend so etwas. Das interessiert die nicht mehr. Er schreibt ganz hinten in der Publikation, das ist so eine Zahl, die ich auch sehr spannend fand, sagt er, die 150 Millionen, die Jahr für Jahr ausgegeben für den Kampf gegen rechts, 150 Millionen, die wären besser aufgehoben bei der Unterstützung der Schutzpolizei, wo dieser Staat nur 20 Millionen zur Verfügung hat. Das ist ein kompletter Tabubruch. Er muss sich als Sozialdemokrat nicht auf das Gleis begeben, zu sagen, ich stelle die Sinnhaftigkeit dieses sogenannten Kampf gegen rechts und das Ausgeben von mindestens 150 Millionen in Frage. Er macht das in seinem Buch. Du kannst diese Zahl inzwischen offiziell zitieren, weil Herr Wendt sie angesprochen hat. Das sind so Sachen, wo man sagt, großartig. Das ist so ein Befreiungsschlag. Das
also
ist
jemand,
so,
der in der Hierarchie, völlig im System ziemlich ganz weit oben ist, ja, jetzt umkippt und sagt, ich mache da nicht mehr mit. Er verzichtet quasi auf seine weitere Karriere. Ich meine, der ist ja schon ziemlich weit oben. Aber er wird nicht mehr weiterkommen. Nach so einem Buch wird er natürlich von seinen Systemlingen, die um ihn rum sind, wahrscheinlich gemieden werden oder auch gedisst werden, um das moderne Wort dafür zu nehmen.
Oder geliebt. Oder er wird von seinen Polizisten, er ist Gewerkschaft der Polizei, wird er im Zweifelsfalle, wird es einen Sturm der Entrüstung geben, wenn man jetzt sagt, der hat so einen Klartext geredet, das hat aber auch die Merkel geärgert. Das wird die Polizisten, die alle Opfer dieser ganzen Politik sind, nicht mehr interessieren. Ja. Und das ist auch eine neue Zeitqualität.
Auf deren Rücken wird es ja ausgetragen,
ja, das klar. System.
Wenn die hier in der Leipziger Südstadt gegen 2000 Randalierer vorgehen müssen und verletzt werden, das machen die ja nicht freiwillig. Ne?
Wobei ich eines zu bedenken geben möchte, dass natürlich diese Dinge, die wir jetzt so wahrnehmen, mit unserer Interpretation sehr schwierig wirklich einzuschätzen sind. Denn im Moment wird auch im System durchaus eine Korrektur der Richtung vorgenommen. Und die kann man nicht vornehmen, wenn man nicht an bestimmten Stellen auch bereit ist, heilige Kühe zu schlachten.
Was also meinst du mit Korrektur?
Hast du eine Korrektur heißt für mich, dass man sehr genau weiß, dass man diese Linie, die man jetzt hat, in naher Zukunft nicht mehr wird vertreten können und auch nicht mehr wollen. So, und wenn ich jetzt die ganze Zeit in eine Richtung gegangen bin und weiß, vorne mache ich einen U-Turn, um einen englischen Begriff zu verwenden, und drehe und gehe in die andere Richtung, dann muss ich das in irgendeiner Form mit einem Blinker ankündigen. Und das mache ich auch, indem ich jetzt zulasse, dass solche Dinge jetzt langsam, ich wähle bewusst den Begriff, salonfähig werden.
Also du meinst vielleicht, also das Bild aufzugreifen von dem Blinker, dass der Gewerkschaftschef der Polizei sozusagen die Richtung vorgibt, hallo, wir werden jetzt demnächst umkehren, macht euch mal bereit auf eine Kehrtwende.
So. Ja, wenn das nur ein Einzelfall wäre, könnte man das nicht sehen. Aber du kannst das ganz stark schon sehen, dass ganz grundsätzlich bestimmte Themen, die tabuisiert waren, jetzt langsam auf der Ebene Gehör finden. Warum? Weil man muss bestimmte Dinge rausplanend vorbereiten, um nicht in einen so starken Konflikt zu kommen. Das kannst du sehr gut sehen in den USA, wo also jetzt mit Donald Trump zwar immer noch von den Mainstream-Medien einer aufgebaut wird als eine Figur, die jetzt sich über vieles hinwegsetzt, aber dieses Hinwegsetzen will man an bestimmten Stellen, weil man es für den Korrekturwechsel braucht. Also es ist sehr schwierig. Aus meiner Sicht, aus der energetischen, spielt es eigentlich gar keine Rolle, weil diese Protagonisten, ob sie das aus Motivation heraustun, das System zu erhalten, oder ob sie es heraustun, um das System zu zerstören, immer das tun werden, was jetzt gebraucht wird. Und das folgt der Bewusstwerdung. Und von daher auch der meint, er tut etwas, um der Sache, seiner Sache zu dienen, kann durchaus in Wahrheit die Voraussetzungen schaffen, die nachher zum Zusammenbruch führen. Also wir sollten nicht überschätzen, dass die Planenden wirklich ihren Plan gegen die energetischen Strömungen durchsetzen können. Nein, sie müssen mitschwimmen und sie müssen diese Dinge auch langsam gesellschaftlich machen. Ich will nicht sagen, dass es in diesem Fall so war, sondern nur ganz grundsätzlich können wir das schon erkennen. Und vielleicht noch ein Beispiel, das passt so schön. Am 4. September, heute haben wir den 6., ne?
Also
am 4. September, da gab es in allen Zeitungen einen Artikel unter der Überschrift, der Tag, an dem die Entscheidung fiel. Ist euch das aufgefallen? Was für eine Entscheidung wurde getroffen? Merkel musste entscheiden, nachts, ob sie den Dreck der Hoffnung ins Land lässt. Das waren die Flüchtlinge, die in Ungarn gestrandet waren. Das ist die neue Form, wo Geschichtsschreibung vorbereitet wird. Das ist das, was man am liebsten in 5 Jahren in den Schulbüchern vorfinden wird. Wie war das denn damals mit den Flüchtlingen? Ja, damals, an diesem 4. September, spät nachts, rief dann auf einmal aus Ungarn jemand an, Frau Merkel war schon im Negligé und hat dann überlegt,
keine Bilder,
keine Bilder, weg. Das habe ich bewusst hier als Bild aufgerufen. Und hat dann, und so heißt es hier weiter, versucht, Hilfe zu bekommen. Sigmar Gabriel, das nächste.
Auch im Negligé?
Nein, so. Und Sigmar Gabriel war unterwegs und nicht erreichbar, ohne Telefon. Und de Maizière war zu diesem Zeitpunkt krank. Also es wird ein Szenario aufgebaut, das erinnert mich an den Mauerbau in der DDR. Da war nämlich Kennedy auf einem Segelturn. keiner konnte ihn erreichen und deswegen konnte man nichts tun. Mhm. Also hier wird eine Story aufgebaut, die nichts anderes ist als in Wahrheit ein Erklärungsmodell, das in die Köpfe hinein soll und bestimmte inzwischen nicht mehr populäre Entscheidungen in einem neuen Kontext mit einer neuen Rechtfertigung, einer neuen Erklärung wiederum akzeptabel zu machen. Und so, da geht's hin.
Sie musste also entscheiden, als Mensch in dem Fall, nicht als Politikerin, was tue ich jetzt mit diesen armen Menschen?
Oder der so. Dreck der Hoffnung, so hieß
der
es.
Der Dreck der Hoffnung,
ja. Und daraus wird eine Geschichte gebastelt, die dann wiederum aufgenommen werden kann von denjenigen, die sich am liebsten wieder zurück in den Kindergarten wünschen und sagen, aha, ich war schon in Konflikt, aber jetzt habe ich ein Erklärungsmodell, das macht mir die Welt wieder heil. Eigentlich war das eine sehr gutmütige Sache, gut, sie hat es nicht bedacht, der war gerade nicht da, der war krank,
okay.
Shit happens. Aber dann habe ich ein Modell, damit ist meine Welt wieder korrigiert und alle können wieder sich entspannen.
Das ist auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass man Geschichte erst dann anfängt, wo es eigentlich schon zu spät ist in der Berichterstattung. Die Ursachen, warum die ganzen Flüchtlinge unterwegs waren, wird bei allen Betrachtungen immer außen vor gelassen. Komplett. Das ist die amerikanische Kriegspolitik.
Von Assad, das sagt
ja doch jeder. Die letzten 15 Jahre von 9/11 ausgegangen war die Grundlage, die amerikanische Außenpolitik war die Grundlage für Millionen von Menschen, die zerbombt, malträtiert, zerstümmelt worden sind, die sich erst auf den Weg gemacht haben, dass das so weit kommt, dass man sagt, nicht der Dreck der Hoffnung, sondern der Dreck der Verzweifelten kam in dem Moment an einen Punkt, wo sie gesagt hat, okay, wir müssen schauen, dass sie nicht noch verzweifelter werden. Dann wäre es zumindest teilweise richtig.
Dann Verstehst darf du, man oder? Natürlich sich in diesem Zusammenhang erinnern an Herrn Gauck, als er in Indien war und den Indern zurief, wir haben ein Land, das ist groß, da kann jeder kommen. Mhm. Wir dürfen also nicht vergessen, dass ganz viele Menschen in Indien, dass ganz viele Menschen, die hierher kommen, eben gar nicht aus diesen Notsituationen herausgetrieben zu uns kommen, sondern eingeladen worden sind. Und das kann man überall lesen, wenn man nur die Augen aufmacht. Also das, was du sagst, ist absolut genau richtig. Das, was wir ursächlich als Basis dieser Entstehung dieser Strömungen betrachten können, das entzieht sich vollkommen der Aufmerksamkeit. Das geschieht völlig im Hintergrund, ist ein dunkler Fleck. Nur, und das ist, glaube ich, muss man dann auch noch erwähnen, ja auch gar nicht so einfach wahrzunehmen, denn die Ursache, von der man immer spricht, die kennt immer noch eine da vorangehende Ursache und da eine vorangehende. Das heißt also, wie du schon sagst, man kommt dann nicht auf einen Moment, in dem man sagen kann, ja, 2013 ist das und das passiert und daraus kommt es, sondern was war davor, warum konnte es dann so weit kommen und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir nicht einen roten Faden, sondern ein rotes Seil, ein riesiges, dickes, fettes, rotes Seil, an dem wir sehen, all das, was jetzt geschieht, ist aus langer, langer, langer Hand nicht nur vorbereitet, sondern exakt geplant und durchgeführt worden. Ja. Jetzt wird uns über die Medien ein kleiner Aspekt herausgefischt, sagt, dieser Moment, den nehmen wir als Erklärung und nehmen diesen winzigen Faden aus diesem roten Seil heraus. Und dann sind die Menschen damit wieder einverstanden, insbesondere aufgrund von moralisch-gesellschaftlichen Prägungen, die wir einfach mal unkommentiert lassen. Und dann ist die Welt in Ordnung und das lesen die Kinder dann in den Schulbüchern. Damals, wer weiß, was war am 4. September 2015, ja, da musste die Frau Merkel und der war krank. Und die Leute sind begeistert über diese Story. Es ist wie der Mauerbau, exakt identisch.
Wobei natürlich die Frage, also es ist völlig richtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es eben dieses rote Seil, das ist ein schönes Bild, ein rotes Tau, das sich durch die Geschichte durchzieht, in der Tat damit zusammenhängt, warum bestimmte Dinge so sich ereignen. Es gibt ja dann auch mal solche Momente, wie dieses Statement von George Friedman im vergangenen Jahr, bei dem er dann gesagt hat, warum bestimmte politische Entscheidungen der USA im Ersten, Zweiten Weltkrieg, Kalten Krieg durchgeführt wurden und von was sie getragen sind, dann wird mal deutlich, dass es hier wirklich dieses rote Seil amerikanischer Außenpolitik gibt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es wäre selbst für nicht so mit großem IQ ausgestattete Journalisten möglich, einfach mal der Frage nachzugehen, was ist denn mit Libyen passiert? Was ist denn mit dem Irak passiert? Was ist denn mit Syrien passiert?
Der auseinandergebrochene Staat heißt es dann da im Heute-Journal. Der auseinandergefallene Staat.
Ja.
Also es ist einfach zerbrochen. Es ist hingefallen und war kaputt.
Weißt du? Einfach vom Tisch runter. Ja, ja. So, wenn man hier das so, zack. Das sind so Sachen, wo man dann sagt, naja, also dieser Analyse mal oder dieser Frage mal nachzugehen, was der westliche Imperialismus in diesen ganzen Regionen angerichtet hat, das wäre jetzt an sich nicht zu viel verlangt. Das Verständnis für das gesamte 20. Jahrhundert mit zu implizieren, für das Geldsystem und noch ein Jahrhundert zurückzugehen, das wird die alle überfordern. Aber sich darüber im Klaren zu sein, dass in dem Moment, wo ich ab 9/11 die islamische Welt zu dem Inbegriff des Bösen erkläre, damit ich entsprechende Rüstungsausgaben machen kann und dann ein Land nach dem anderen in dem Bereich überfalle, und dass das natürlich Terror und Flüchtlinge, Not, Elend und Zerstörung produziert, das, also Totenhöfer sagt das, aber das sind dann auch wiederum die Ausnahmen. Das kann man eigentlich schon erwarten von einem sogenannten kritischen Journalismus, diese Dinge mal zu analysieren. Das ist dann nicht das rote Tau, aber es ist vielleicht, sind mehrere rote Fäden, und das ist auch völlig offenkundig. Und es ist ja, wenn man sich anschaut, was der Westen angerichtet hat, wir haben noch keine Flut von Ukrainern. Das Land haben wir auch komplett ruiniert, der Westen, die sich auf den Weg gemacht haben.
Gerade die deutschen Politiker sind auf den Maidan gegangen, haben gesagt, ihr müsst gegen Poroschenko und so weiter.
Die könnten mit Fug und Recht hier anklopfen und sagen, wir müssten hier Asyl bekommen.
Das die können gar nicht rein, oder?
Die bekommen keine Aufenthaltserlaubnis.
Nur Syrer und, und also warum nicht die Ukraine?
Weiß ich nicht, das versuchen viele, aber die werden abgewiesen. Das geht nicht durch.
Es ist eigentlich eine sehr einfache Antwort. Man möchte die Leute hier haben, die man hierher holt. Ja. Und niemand sonst. Und dann ist es wieder auf den simpelsten Punkt gebracht. Und die Leute, die in diesem Konzept nicht so gut funktionieren, die man nicht so gut vor den Karren spannen möchte, weil sie auch einer anderen Kultur angehören, die möchte man eben nicht haben. Wir möchten ja hier eine bestimmte Gemengelage haben. Und das hat etwas damit zu tun, dass dadurch eben auch Umstrukturieren und Umstrukturierungen möglich sind. Gar keine Frage. Was du sagst, kannst du nur bestätigen. Es gibt einen ganz kritischen Umgang mit bestimmten Gruppierungen, die man eben nicht hier haben möchte und die ganz genau wirklich auch alle Dinge erfüllen müssen, die überprüft werden, und andere Gruppierungen werden überhaupt nicht überprüft, die wünscht man sich. Also man kann im Grunde immer sagen, durch die Handlung und durch die Taten kann man das sehen, was wirklich gewollt ist, und die Erklärungsmodelle, die dann ein Modell sind, warum das so geschieht, die kann man durchaus und sollte man kritisch hinterfragen. Und dann merkt man auf einmal, dass diese Erklärungsmodelle sogar in böser Absicht in nicht sehr wenigen Fällen zur Verschleierung dienen, um genau das wieder, was du eigentlich wahrnimmst durch die Beobachtung dessen, was geschieht, selber erkennst. Also hier kommt dann ein Modell, sagt, nein, so ist das alles gar nicht, das ist alles ganz anders.
Und sie wissen genau, was sie tun.
Das ist die Frage, die ich mir oft stelle. Wissen die Alpha-Journalisten wirklich, was sie tun? Oder jetzt sagen wir mal, die Alpha-Journalisten, auf jeden Fall die ganzen Transatlantiker, aber so diese Stufe darunter, diejenigen, die halt die Zeitungen voll machen müssen.
Ich will dir zwei Beispiele sagen. Es gibt eine Bundestagsresolution, und da sitzt ja natürlich die Elite, die das Ganze steuert, die wenigen. Bitte. Du siehst hier das Grundproblem. Danke. aber es sitzt in dem Parlament eben auch die Parlamentsfüllmasse, die einfach nur, wenn da vorne irgendjemand sagt, jetzt stimmen wir dafür, dann danke dir, dann stimmt die entsprechende Fraktion dafür. Also das war schon immer so.
Damit es klappt, macht man eine Probeabstimmung, damit sie auch alle wissen, dass es... Ja.
Ich erinnere mich nur wirklich in Klammer, weil das also oberköstlich war, als es um den ESM ging, gab es ein Interview mit, ich glaube Panorama war das, mit einer CDU-Bundestagsausschussmitglied. Und sie wurde gefragt, ob sie denn in 4 Wochen für den ESM stimmen wird. Die Antwort war, ich habe für den ESM gestimmt, selbstverständlich. Das war völlig klar. Der Journalist war so geistesgegenwärtig und hat jetzt nicht gesagt, das ist aber erst in 4 Wochen, sondern hat gesagt, wie begründen Sie das? Dann kam eine Sprechblase von der Merkel, wer den Euro beschädigt, beschädigt Europa, und damit war das Thema durch. Das heißt, diese Frau hat zu einem Zeitpunkt so getan, dass sie abgestimmt hätte, wie sie abstimmen würde, weil das genauso die Order gewesen ist, als die Abstimmung noch gar nicht anstand, also anstand schon, aber noch gar nicht stattgefunden hatte. Mhm. Das, was hier deutlich wird, ist, warum Bundestagsausschüsse Ausschüsse heißen, wird hier deutlich, das ist ein schönes Beispiel dafür. Aber so, bei dieser ganzen Parlamentsfüllmasse hast du dasselbe. Das ist ja dann die Ebene drunter, Tibet-Resolution. Mit der Begründung wird China kritisiert, dass sie massiv eine Einwanderungspolitik in Tibet fördern und damit die ethnische Identität dieses Landes, also was ja annektiert ist durch die Chinesen, beschädigen. Und dass das also eine aggressive, abzulehnende, völkerrechtswidrige Invasions- und Immigrationspolitik der Chinesen ist, mit dem Ziel, Tibet kaputt zu machen. Mhm. Unisono, riesengroße Abstimmung im Bundestag, natürlich mit Riesenmehrheit angenommen, wahrscheinlich ohne irgendeine Gegenstimme. Dasselbe passiert jetzt völlig identisch. Mhm. Wenn du diese Abstimmung siehst und würdest die Nationen einfach nur ersetzen, kämst du zu demselben Ergebnis. Sie wissen ganz genau, was sie machen. Mhm. Und die Merkel hat auf dem Bundesparteitag, glaube ich 2003, deutlich gemacht in einer Rede, das sei ja eine Unglaublichkeit, dass man der CDU in die rechtsextreme Ecke Macht stecken würde, weil sie sich sehr kritisch und sehr zurückhaltend bei dem Thema Einwanderung äußern würden. Und sagt, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun und das weit von sich gewiesen sei, also ein Gipfel der Verlogenheit, sagt sie in dieser Rede. Und natürlich werden wir künftig sehr sorgsam darauf achten, dass die Einwanderung, Zuwanderung nicht überhand nimmt und das Ganze in sehr kontrollierter Art und Weise stattfindet. Das hat 10 Jahre später keinerlei Bedeutung mehr. Mhm. Also die wissen sehr wohl, was sie tun. Egal, ob das die Journalisten sind oder ob das die Politik ist, da muss man sich keinerlei Illusionen hingeben, dass das jetzt irgendwie Dummheit ist, sondern es ist Umsetzen von Befehlen oder was auch immer, aber sie wissen selbstverständlich, was sie tun.
Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Ich möchte es sogar noch mal ergänzen. Es ist nicht nur so, dass sie das tun, trotz besserem Wissens, sondern es ist genau die Absicht, die dahinter steckt, die man dort jetzt auch erkennt und unterstellt, die jetzt nach oben wabert und die man am liebsten natürlich wieder zurückdrücken würde in diesen Kasten, aus dem die Katze oder diesen Sack, aus dem die Katze längst heraus ist. Und hier ist eigentlich der einzige Schutz noch des Unvorstellbaren. Also für viele Menschen ist das nicht vorstellbar. Warum? Mhm. Das kann ja nicht sein, dass dort gegen die Interessen der Bevölkerung gehandelt wird, weil das sind ja die Vertreter. Das heißt, hier werden immer wieder bestimmte Voraussetzungen in die Gedankenmodelle hineingebracht, die aber gar nicht substanziell von Berechtigung sind, die gar keine Substanz haben. So, und wenn ich das immer als Basis meiner Überlegung mache, dann ist alles, was rauskommt, falsch. Also wenn ich einfach die Grundlage meiner Gedanken falsch ist, dann kommt, egal wie sehr ich mit diesen Gedanken spiele, immer ein falsches Ergebnis. Ich muss wirklich erstmal zur Erkenntnis kommen, das ist das, was kommt, und dann diese Abläufe zu erkennen, dann merke ich, dass die Vertreter, die ich an ihren Früchten erkennen kann, eben genau deswegen im Garten sind, weil diese Früchte gezüchtet werden. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, sagen, der Gärtner, wir haben nur, keine Ahnung, Wassermelonen im Garten, und der versucht, sagt mir immer, das verstehe ich auch nicht, ich möchte eigentlich gern Kürbisse haben, aber er kümmert sich darum, dass nur Wassermelonen da sind. Die Kürbisse, die werden ganz schnell vernichtet im Garten. Und dann erklärt er mir, warum das so sein muss aus irgendeinem Grund, dann bin ich wieder zufrieden. Es ist etwas, was ein ganz kleines Kind nicht glauben würde, wenn es nicht vollkommen auch in diesen absurden Vorstellungen einer komplizierten Welt gehalten würde. Und du hast vorhin von der Karriere gesprochen. Das Karrieremodell basiert darauf, immer wieder ein neues Ziel in die Zukunft dir vorzustellen. Später mal wird es uns besser gehen, den Kindern wird es besser gehen, später mal leben wir auf dem Mars. Diese Modelle, die halten uns bei der Stange und halten uns bei Laune. Und genauso ist es mit der Karriere. Nur irgendwann merken die Menschen, dass sie an einem Punkt angekommen sind, an der die Karriere leider zum Hamsterrad, der generiert worden ist, und wo sie selber nicht mehr die Motivation haben, mit dem gleichen Tempo und dem gleichen Energieaufwand weiterzulaufen. Und dann erschöpft sich das. Also aus meinem Verständnis kommt vieles, was jetzt in Bewegung kommt, an Bewusstwerdung, in der äußerlichen Form, in der Verpackung der Erschöpfung einher. Mhm. Also die Leute merken, ich kann einfach nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und das gilt auch für die Banker, das gilt auch für viele Politiker. Und von daher ist es so, dass jeder auf seine Art seine Erfahrung macht und die Welt neu anders wahrnimmt und dadurch eben auch Dinge sehen kann, die vorher nicht da sind und sich langsam der Wahrheit nähert. Das vielleicht Wichtigste überhaupt nochmal in einem Satz zu sagen, wir müssen unterscheiden zwischen Wahrnehmung, das, was man uns vermittelt, und Wahrheit. Und viele Menschen glauben sogar, es gäbe gar keine Wahrheit, weil es immer eine Form der Wahrnehmung ist. Das ist überhaupt nicht richtig. Es ist ganz wichtig, dass uns bewusst wird, dass es eine Wahrheit gibt. Und wenn wir die Wahrheit sehen können, dann stellt sich auch die Frage nicht mehr. Ich weise gerne darauf hin, sage, wenn die Wahrheit wirklich im Raum ist, dann kann die Lüge noch mit so großem Aufwand das nicht mehr ausgleichen, sondern sie verkriecht sich hinten in die kleinste Ecke des Raums. Und das können wir auch sehen. Und deswegen muss man darauf reagieren und akzeptieren, dass in manchen Bereichen Fragmente der Wahrheit inzwischen im Raum sind und dass man die nicht mit weiteren Lügen übergleistern kann, sondern dass man Zugeständnisse machen muss. Und das sehen wir jetzt. Und wir werden noch mehr Zugeständnisse sehen. Es ist kein Ausdruck, dass man jetzt die Wahrheit erkannt hat, sich der unterordnet, sondern dass man nicht mehr anders kann. Man muss dem Elefant im Zimmer, wie die Engländer sagen, Elephant in the Room, der mehrfach schon ins Wohnzimmer geschissen hat, inzwischen auch einfach als tatsächlich vorhandenen Faktor mit einem neuen Erklärungsmodell versehen. Man kann ihn nicht mehr negieren. Das ist der Status.
In dem okay, Bestand. Das Bild greife ich jetzt mal gerne auf, so für unsere Welt. Also die Leute sind blind, sind nicht in der Lage, diesen Elefanten zu sehen, aber sie riechen den Haufen, den er hinterlassen hat. Ja. Irgendwas ist momentan, irgendwas stinkt hier. Der Elefant steht vor ihnen, der ist irgendwie ausgeblendet, aber der große Haufen liegt da irgendwie. So in Form von Problemen, die sich halt jetzt aufhäufen, mehr oder mehr. Ja, so. Ich will jetzt nicht die Flüchtlingsproblematik mit einem Haufen vergleichen, das wäre blöd, weil ich die Menschen nicht schlecht darstellen. Die Menschen sind das Geldsystem stinkt, das können wir wirklich sagen, weil die armen Menschen, die hierher geflüchtet sind, das sind die Opfer, das sind nicht die Täter. Also es sind Spielbälle und Schachfiguren auf dem Brett.
Ja. Du, es gibt ja sehr viele Fälle, die inzwischen auch in den Medien zu finden waren, in denen eben auch Menschen gesagt haben, mit welchen Versprechungen sie hergelockt worden sind. Ja. Und zwar in aller Deutlichkeit. Man hat mir gesagt, ich bekomme sofort ein Haus. Ich bekomme sofort ein Auto. Diese Dinge werden ja auch bei den Agenturen angesprochen, die dann völlig überrascht da stehen und sagen, wie kann das denn sein? Und sie fragen dann auch nicht, naja, woher haben Sie denn das? Wer hat Ihnen denn das konkret gesagt? Weil die Antworten, die dann auf den Tisch kämen, zu einer solch großen Irritation führen würden, dass dann nichts mehr übrig bleibt von der Scheinwelt.
Ich bin bei den Journalisten immer so stutzig oder hängen geblieben. Ich habe ja eine teiljournalistische Ausbildung gemacht die letzten 2 Jahre. Auf einer Medienakademie in München war ich und da ist auch Medienrecht Teil der Ausbildung gewesen. Wir hatten Redakteure vom Bayerischen Rundfunk da, die unsere Dozenten waren und da wurde ich ausgebildet in Pressekodex. Das kannte ich vorher auch schon, aber so richtig, weißt du, auch mit IHK-Prüfung und so. Ich habe viel gelernt über den Pressekodex. Paragraph 1, ehrlich berichten. Paragraph 2, ausgeglichen berichten. Paragraph 3, beide Seiten drankommen lassen. Paragraph 4 und so weiter und so fort. Also das hohe moralische Ross, auf dem die daherkommen, das sehe ich nicht. Die kommen auf so einem kleinen Karnickel daher, wenn überhaupt, weil die nichts tun mit Ausgeglichenheit. Jeden Tag gibt es in den Massenmedien, in den großen Leitmedien, Tagesthemen, Tagesschau, Heute-Journal, also wirklich die Flaggschiffe der Öffentlich-Rechtlichen, die Millionen Zuschauer haben, gibt es jeden Tag die eklatantesten Verstöße gegen diesen Pressekodex. Jeden Tag.
Konsequenzenlos.
Also unglaublich. Und egal wie sie heißen, diese ganzen, die in der ersten Reihe stehen, die ganzen Moderatoren von denen, ich kann mir schwer vorstellen, dass das denen nicht bewusst ist. Wenn die da wieder über Putin herhauen und wieder über Russland und wieder und gleichzeitig aber alles, was auf der anderen Seite wirklich faktisch passiert, wie zum Beispiel über den Jemen, ja, dass da unten ein extremer Völkermord stattfindet und dann kommt der Kleber und sagt, ja, meine Damen und Herren, erst vor kurzem, die Erklärung, warum der Jemen nicht so in den Berichten auftaucht, ist ganz einfach der, weil der Krieg in Syrien so viel Platz einnimmt. Das sagt er 3 Wochen nach Olympia, wenn die Hälfte von der Nachrichtensendung jeden Tag mit Kugel, Stoßen, Weitwurf und Gedöns vollgetextet worden ist. Weißt du, da merke ich dann, okay, die versuchen anscheinend wirklich mit viel Aufwand sich den Begriff Lügenpresse zu verdienen. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Das ist unglaublich. Ich kann das nicht anschauen, ohne innerlich zu sagen, so, also jetzt habt ihr das aber wirklich überreizt. Ne? So.
Aber bitte denke doch an dieser Stelle einfach mal an das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie kann man das denn in der Praxis annehmen, dass diese Lippenbekenntnisse irgendeine Bedeutung hätten, außer dass sie eben Lippenbekenntnisse sind, außer dass sie eben etwas sind, was man vor sich trägt, aber es wird überhaupt nicht mit Leben gefüllt, in allen Bereichen nicht. So wie auch in der Finanzwelt, so wie vor Gericht. Also es ist nicht ungewöhnlich, das will ich damit sagen. Es ist Usus. Und das ist übrigens genau der richtige Begriff. Es ist so, wie wir es machen. Und das muss dann letztendlich auch immer vorrangig gesehen werden, vor allen schönen Ansprüchen, die wir natürlich haben. Aber in der Praxis können wir es leider nicht. Und der Journalist lernt das natürlich in der praktischen Umsetzung nachher, indem sein Chefredakteur sagt, also so können wir das nicht machen. Ja. Und von daher, mich überrascht es überhaupt nicht. Mich überrascht es, dass es so wenig Menschen sehen. Und das ist das, woran wir, glaube ich, jeder für sich arbeiten müssen. Und ich komme nochmal darauf zurück, dass es eben nicht sinnvoll ist, in die Kinderwelt zurückzugehen, sondern einfach zu sagen, ich bin jetzt hier, ich nehme mich jetzt hier wahr, warum auch immer. Mhm. Und ich möchte gerne selber zumindest objektiv und mit scharfem Blick die Welt betrachten. Und dann wird es nicht mehr möglich sein, uns mit diesen Lippenbekenntnissen zu täuschen. Solange das funktioniert, machen die das, ja.
Also du hast natürlich eine Situation dabei, dass, was ich vorhin schon sagte, dass die Kluft immer krasser wird, immer deutlicher wird. Du hast ein schönes Beispiel angesprochen, lass uns, also was Russland und Putin betrifft, das ist eine, wir regen uns immer auf darüber, zu Recht, wie der Stürmer in der NS-Zeit die Hetze betrieben hat, völlig einseitig, bis in den fotografischen Bereich. Das, was mit Putin passiert, ist dasselbe in Grün. Mhm. Wir haben hier ein medial aufgebautes Feindbild. Das geht auch in den Fotos, passt das in den Fotos, in die Fotos rein. Also die Art und Weise, wie hier berichtet wird, hat oft die Qualität, die Julius Streicher in gleicher Weise stattfindet. Das ist ein schönes Beispiel.
Wir haben hier ja auch vorhin noch diese Zeitung gefunden. Also das ist die Welt der Wunder. Das ist eine Ausgabe, die ist schon etwas älter und da ist der Artikel Psychopathen der Weltgeschichte und zwischen Hitler und komischerweise Stalin und John F. Kennedy, wusste ich gar nicht, dass der ein Psychopath ist, haben sie den reingepackt und das wirklich Erstaunliche dabei ist halt, dass man ich zeige es euch jetzt mal so von der Seite, dass man den Putin quasi als größten Psychopathen in dieser Aufreihung darstellt und sogar Stalin und Erdogan sind sympathisch in einem Porträtfoto dargestellt.
Selbst Hitler und sind noch netter als Putin.
Putin selber wird dargestellt so als Großkotz von oben herab mit so einem eiskalten Mafiosi-Blick und so weiter.
Ach, guck mal, die haben ja schon Trump da dargestellt und nicht die Clinton.
Ja, ja.
Weltgeschichte hat der ja noch nicht geschrieben.
Und auch mit einem so ganz zusammengekniffenen Blick, ja, mit so einem Trump-Blick einfach so. Da wird dann, du siehst, mit Bildern kann man eben mehr aussagen wie mit 1000 Worten, wenn es das richtige Bild ist. Ne?
Und dennoch ist das alles nur eine Welt im Außen. Ja? Und wir sind alles so stark eingebunden, weißt du, in so einen unnatürlichen Rhythmus. Der hat überhaupt nichts mit Realität oder mit Wirklichkeit zu tun.
Alles Angebote.
Genau.
Angebote, dich abzulenken, genau. Dich hineinzuziehen. Und vielleicht nochmal, Anna, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mir ist es nur wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Der Journalist, der jetzt so etwas schreibt, der hat vielleicht den Eindruck, dass er für den Ausgleich sorgt, weil er einfach das Gefühl hat, dass tatsächlich ja die Leute einseitig jetzt die USA als Bösen und er muss jetzt hier für den Ausgleich sorgen und muss auf die wahren Bösen hinweisen. Das ist aber doch immer natürlich eine Sichtweise, die mit Objektivität überhaupt nichts zu tun hat und auch nichts mit journalistischer Sorgfaltspflicht, aber mit ideologischem Gehorsam. Und das dürfen wir nicht vergessen. Dieses ideologische Gehorsam ist eine ganz wichtige Basis des Systems. Und damit wird in letzter Konsequenz auch alles abgebügelt. Und damit wird die Welt wieder korrigiert. Also wenn Sie kein Interesse haben, dass wir jetzt hier ein unausgeglichenes Verhältnis haben, dass auf einmal Dinge kommen, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen überziehen, um hier wieder die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Das zeigt uns auch, wo diejenigen, die jetzt hier so handeln, sich selber sehen und wie stark sie empfinden, das ist eben an der Zeit, es mit solchen Mitteln zu kämpfen. So stark fühlen sie sich bedroht. Also ich sehe das immer als einen Ausdruck der energetischen Bewegung. Und genau wie Anna-Maria das eben gesagt hat, tatsächlich ist es nur ein Ablenkungsmanöver und ein Angebot, dich hineinzuziehen, auch in die Reibung zu bringen, in Konfrontation zu kommen.
Und dieses künstliche Spannungsfeld.
Und dieses künstliche Spannungsfeld, genau. Das ist das ganz Wichtige.
Vor allem, weißt du, ich glaube, das Schlimmste ist, in dem Moment, wo du in einem total unnatürlichen Rhythmus bist und dann nochmal bombardiert wirst, wirklich mit Nachrichten, mit ganz, und es ist ja immer so ein Spannungsfeld zwischen zwei Parteien, und das ist wie ein Fußballspiel, in dem wir leben im Stadion, mittendrin, ja. Und in dem Moment, wo so ein Spannungsfeld erzeugt wird und du mit lauter Nachrichten bombardiert wirst, die auch noch defragmentiert präsentiert werden, in dem Moment bist du programmierbar. In dem Moment kann man dir einfach Grundstruktur, das ist Mind Control, das ist nichts anderes, ja. Und das passiert schon die ganze Zeit.
Und du sagst es so schön, Nachrichten, da steckt es schon drin, du sollst dich danach richten, wenn ich einkaufen gehe.
Und es ist nicht nur das danach richten, sondern es ist auch, dass es das...
Es wird auch danach gerichtet.
Es wird auch nachgerichtet.
Natürlich.
Und deswegen heißen die Nachrichten auch Nachrichten.
Genau. Und nein, es ist ja wunderbar eine Ergänzung. Und ich habe letztens wieder festgestellt, auch in den Supermärkten werden inzwischen Nachrichten überall durchgesagt. Kaufland macht das beispielsweise. Und das sind dann zwei, drei Schlagzeilen.
Läuft da Radio
oder was? Ja, das läuft also Musik. Und dann auf einmal jetzt, damit sie gut informiert sind, kommen da Nachrichten. Und die sind immer besonders ideologische Nachrichten. Und die kommen in einem Informationsmäntelchen daher, dienen aber nichts anderes als ein Grundrauschen an Gedankenmodellen. Ja, das ist sozusagen das Grundrauschen, in dem ich mich mit meinem Gedanken beschäftige und in dem ich mich bewege. Und wir müssen aus diesem Grundrauschen heraus und müssen diese Grenzen überspringen und auch damit umgehen können, dass wir in diesem größeren Raum auf einmal auch Ideen und Gedanken in uns finden, die eben nicht korrekt sind, ideologisch betrachtet, nicht die Zustimmung der Mächtigen finden. Das ist ein guter Hinweis, ein Gesundungshinweis. Ja.
Und wir haben hier natürlich wieder das rote Seil, das rote Tau. Wenn ich mir die Medien anschaue, dann ist das natürlich auch alles nicht zufällig. Wir haben nach 1945 eine Lizenzpresse gehabt, wo jedes Medium die Genehmigung der Besatzer brauchte, um überhaupt etabliert zu sein, um überhaupt verkauft werden zu dürfen. Zeitungen, Bücher, alles brauchte die entsprechende Genehmigung. Und diese Form der mentalen, politischen, politisch korrekten Steuerung ist dann abgelöst worden durch das Ganze im Inneren. Jetzt sitzt da kein amerikanischer Aufpasser, es gibt da noch CIA-Kontaktleute, aber es gibt ja keine Aufpasser mehr, die da, das passiert jetzt alles intern. Und wenn ich bei einem Medium anheuere, dann, ob das jetzt öffentlich-rechtliche Sendeanstalten sind, ob das der Springer Verlag oder andere ist, unterschreibe ich einen Unterwerfungsvertrag als Bestandteil meines Arbeitsvertrages, der nichts mit freier Presse, freiem Journalismus und Ergebnisoffenheit zu tun hat, sondern damit zu tun hat, dass ich die Linie, die politisch vorgegeben wird, entsprechend umsetze.
Ja, das Wort frei ist schon drin, aber du musst es ergänzen als freier. Ne?
Ja.
Freier und Stricher habe ich neulich mal gelesen. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Überleg mal, hier in dieser Schlagzeile steht sogar drin, wenn eine Gehirnanomalie mächtige Menschen zu Monstern macht. Und ganz prominent vorne dran Putin, weißt du so. Der Artikel ist natürlich länger und es wird natürlich auch erklärt, warum und bla 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 und so weiter. Aber diese Hetze, die geht mir so gegen den Strich. Aber ich hoffe sogar, dass das noch weitergeht, diese Hetze, weil dadurch immer mehr Menschen aufwachen. Das mit dieser Hetze gegen Russland ist mittlerweile so weit, dass sogar Lieschen Müller von hinter Arschbackenwalde aufwacht und sagt, hier stimmt irgendwas nicht, weil das ist zu einseitig. Die müssen das schlauer machen und nicht nur auf ihn draufhauen, weil das merkt der dümmste Mensch auf der Welt, dass da irgendwas nicht richtig ist.
Im Zusammenhang mit der Krim-Geschichte damals, also der Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts der Russen auf der
Krim. Die Sezession.
Völkerrechtlich völlig in Ordnung war. Gab es beim Berliner Tageszeitung, war es glaube ich, eine Umfrage, also eine wirklich TED-Umfrage, nicht eine solche bezahlte und gesteuerte Controlled-Umfrage von den führenden Meinungsforschungsinstituten, die man alle vergessen kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da waren 80% oder so etwas in der Größenordnung, hatten absolutes Verständnis für die Politik und das Vorgehen von Putins Sympathie. Also die Mehrheit, das kommt schon lang nicht mehr an.
Ja.
Und ich weiß es nicht, wie es im Augenblick im amerikanischen Wahlkampf ist oder in der Berichterstattung über den amerikanischen Wahlkampf ist. Wir haben eine kriminelle Psychopathin, die dort als Kandidatin auftritt, deren Hinterleute sofort Krieg machen würden, wenn sie denn amerikanische Präsidentin wird. Also eine extrem gefährliche Situation, auch für die Weltpolitik. Und die Berichterstattung zeigt nur einen Herrn Trump mit eigenartiger Frisur. Und das ist eigentlich das, der verrückt ist und der durchgeknallt ist und der dann mit irgendwelchen Äußerungen mal daneben liegt oder so etwas. Aber die andere Seite, das wirklich Kriminelle, auch wie die als Außenministerin mit ihren ganzen Staatsgeheimnissen umgegangen ist, das sind Dinge, die in den Medien nicht stattfinden. Ob das bei dem Bundesdeutschen inzwischen auch schon so angekommen ist wie bei Putin, dass es eher ins Gegenteil umschlägt, weiß ich nicht. Mhm. Aber auch das ist natürlich eine gesteuerte Arbeit. Mhm. Und da muss man einfach von ausgehen, dass das wirklich dieser lange, das rote Tau der Geschichte ist, was hier unsere gekaufte Medienlandschaft betrifft.
Ich würde die Hillary gerne mal kurz aufnehmen. Das ist gerade so mein Steckenpferd. Ich lese alles, was ich finde über sie. Und ich habe erst vorhin in dem Gespräch von dir mit Christoph Hörsel eben mitgekriegt, dass es da eine Situation gibt, dass mehrere Verfahren am Laufen waren von Leuten, die wegen ihrer kriminellen Machenschaften gegen sie aussagen wollten und 4 Menschen mittlerweile zum Tode gekommen sind, ungeklärte, sogar noch mehr vielleicht, also dass quasi Zeugen aus dem Weg geräumt werden, um zu verhindern, dass die Meinung kippt oder dass man nicht mehr sie aufrechterhalten kann, dass sie dran bleibt. Hinzu kommen natürlich immer noch mehr diese seltsamen Erscheinungen über ihren Gesundheitszustand, die immer krasser werden. Also ich habe in einem Artikel gelesen, auf einer Konferenz wurde einem der Konferenzsprecher von einem der Bodyguards, die Clinton umgeben, Informationen zugeschoben, dass 3 ihrer Panzerlimos, mit denen die unterwegs ist, behindertengerecht umgebaut worden sind mittlerweile. Also mit tieferem Einstieg und halt irgendwie wahrscheinlich so ein Haltegriff, keine Ahnung, was das war. Ich weiß noch nicht, ob die Information stimmt, aber man muss davon ausgehen, dass die Frau also psychisch und mental on the edge lebt, also am Rand sozusagen, an der Kippe, und dass man alles tut, um zu verhindern, dass sie irgendwie befragt werden kann oder in einer normalen Pressekonferenz einfach nur Rede und Antwort steht. Vor 250 Tagen, also irgendwann Ende letzten Jahres, hat sie die letzte Pressekonferenz gegeben, und aus ihrem Management wird verlautbart, dass die nächste Pressekonferenz erst dann stattfinden wird, wenn sie Präsident ist. Also vorher kann man sie auch nicht mehr befragen. Und so weiter. Also das ist wirklich spitz auf knapp. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bis zum 6. November, das sind jetzt genau 2 Monate noch, oder nee, halt 2 Monate noch, dass da noch irgendetwas passiert, ja, dass die eigentlich schon fast scheintot ist und nur noch so quasi mit Präparaten am Leben erhalten wird, um dann sie auf die Position zu hieven und dann
was ist ja schon der dann? Plan D, B da.
Ja, wahrscheinlich.
Also es gibt ja schon jetzt einen Stellvertreter.
Wer ist denn da? Wer ist denn der Running Mate von ihr? Wer ist denn der
Vize? Also kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen, aber es ist offensichtlich so eingetütet, dass sie dann sofort, das wäre auch, ich habe das irgendwo gelesen, ein Präzedenzfall in der amerikanischen Geschichte, dass sie dann sofort für unzurechnungsfähig erklärt wird und also die Wahl gewonnen ist, weil sie eben mit dem Clinton-Bonus und dem Frauen-Bonus und dem Minderheitenbonus versucht zu punkten und dass dann aber der Eigentliche, der dann den Job macht, schon in den Startlöchern steht. Also
okay. Ich würde gerne nochmal auf die Todesfälle zurückkommen, das interessiert die Zuschauer wahrscheinlich. Da muss man ja dazu sagen, da ist doch, glaube ich, auch der russische Hacker dabei, der die E-Mail-Gate geleakt hat. Oder täusche ich mich da jetzt? Wer weiß da mehr?
Ich habe davon noch nichts. Ich habe das heute erst aufgeschnappt zum ersten Mal, dass da eben bei laufenden Verfahren kurz davor, bevor eben die Leute aussagen konnten, die plötzlich zu Tode gekommen sind. 4-mal, also der Christoph Hörsel hat eben von 4, wenn du jetzt die Zahl 15 in den Raum wirfst.
Es sind sehr viele Leibwächter der Clintons umgekommen. Ah. Und ich glaube 5. Müsste jetzt nachschauen, plus noch weitere Personen im indirekten Umfeld. Also 15 ist meine aktuelle Zahl. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Okay. Viele Todesfälle liegen auch schon ein bisschen zurück, gerade bei den Leibwächtern, was die Clintons betrifft.
Und das sind ja die direkt an erster Front, an der vordersten Front waren. Die haben ja alles mitgekriegt. Ne?
Das wäre jetzt eine Interpretation, für die viele spricht. Und ich wollte nur noch in Ergänzung zu dem, was Michael jetzt eben auch gerade gesagt hat und was du gesagt hast, noch darauf hinweisen, dass natürlich das, was wir jetzt sehen mit Clinton, der Ausdruck von den USA ist. Mhm. Also ja. Wir sehen mit ihr eine Frau, System, ja. die nicht mal mehr in der Lage ist, eine dreistufige Treppe nach oben ja. zu gehen, die vollkommen am Ende ist, die nur noch auf einer Lügenstory überhaupt in den Medien nach außen hin einen Schein wahren kann. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, das wir sehen können, wenn wir uns die USA anschauen. Also wir haben eine Situation, in der wir mit Nullzins gerade noch energetisch über die Runden kommen in den USA. Eine Anhebung um den geringsten Anteil, ein 0,25% wäre viel zu viel, ein 0,25% wäre schon tödlich, ist nicht mehr machbar, weil dieses System wirklich am Ende ist. Mhm. Und für mich ist es ganz klar, immer diejenigen, deren Gesichter nicht mehr nach einem Reset neu verwendet werden können, die werden durchaus auch geopfert. Siehe französische Revolution, siehe andere Strukturen. Also hier muss man dann mit dem Reset auch sozusagen nach außen hin eine neue Struktur vorbereiten. Und ich glaube, das ist das, was wir sehen. Es ist also nicht der Versuch, wirklich nochmal hier die Kurve zu kriegen, sondern die Beschädigung beim Reset so gering wie möglich zu halten und die richtigen Figuren an die Stellen zu bringen, an denen man sie nachher braucht, wenn sie umgeworfen werden. Das ist meine.
Mir kommt es eher so vor wie der sterbende Drache, der mit seinem Schwanz um sich schlägt jetzt. Und davor habe ich ein bisschen Schiss, also dass jetzt Amerika quasi wirklich am Ende ist, die genau wissen, nur ein weiterer großer Krieg kann das System aufrechterhalten und dass die irgendwie alles tun, um diesen Krieg zu provozieren. Deswegen auch diese unsägliche Russenhetze gegen Putin und so weiter.
Glaube ich nicht, überhaupt nicht.
Warte mal, vor 2 Tagen haben die FEMA-Camps 5 Millionen Flaschen Wasser bestellt und das hieß dann eiliger Bedarf und die innerhalb von 2 Tagen auch geliefert werden sollten. Also auf jeden Fall ist da schon noch was geplant.
Also für diejenigen, die es nicht wissen, die FEMA-Camps, das sind Notfalllager für gewisse zivile Unruhen oder Katastrophen. Federal Emergency Management Association ist das ja, das ist ja quasi der Katastrophenschutz der Amerikaner, die seit Jahren so Konzentrationslager bauen, so muss man das eigentlich nennen.
800 Stück
über das ganze Land verteilt. Da gibt es auch sehr viele Bodybags, die bestellt worden sind, also Leichensäcke.
Und Särge ohne, Meer von Särgen.
Auf Halde haben die. Also ja. es rumort wahrscheinlich auch inmitten der amerikanischen Bevölkerung. Und einer unserer Gäste vom letzten Drehtag hat auch gesagt, er hat Kontakte nach Amerika rüber zu Geschäftsleuten und die haben auch gesagt, ein Bürgerkrieg steht quasi unmittelbar bevor in Amerika.
Genau, das ist das, was auch gebraucht wird, aber ein Krieg mit Russland sehe ich überhaupt nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das, was wir in der Wahrnehmung in Ländern und Staaten wahrnehmen, auf der Ebene der wirklichen Strukturen gar nicht so gesehen wird. Es geht um Interessensgemeinschaften und natürlich gibt es Rangeleien in bestimmten Strukturen, wer gibt hier den Ton an, aber in Wahrheit sind es alles dahinterliegende Kräfte. Und ein Krieg, wirklicher Krieg in Form einer Auseinandersetzung, wie wir ihn in der Vergangenheit gesehen haben, braucht enorm viel Energie. Der Reset, den wir hier sehen, der steht so unmittelbar vor der Tür, dass man mit einem Krieg nicht mehr von der Situation ablenken könnte. Also dieser Faktor, der immer wichtig war, wir sagen also, die wirtschaftlichen Probleme in den 30er Jahren in den USA, die konnten einem Kriegsszenario wunderbar verborgen werden nochmal. Über diesen Punkt sind wir hinaus. Und auch die energetische Versorgung ist für meinen Begriff nicht stark genug. Auseinandersetzungen, Kriege, Querelen, Unruhe, Chaos, das ist sehr wohl gewollt, aber nicht in Form einer solchen Auseinandersetzung, die eher nach außen hin auch den Faktor der Verängstigung und der Verunsicherung und der Voraussetzung für die Gemengelage schafft, unter der man dann tatsächlich die nächsten chaotischen Strukturen schaffen will. Aus dem Chaos entsteht Ordnung, das ist eine Grundstruktur der neuen Weltordnung. Und das Chaos, das steht vor der Tür, gar keine Frage.
Ich würde mal den Generälen im Pentagon.
Ich würde trotzdem also zumindest darauf hinweisen, dass vielleicht, ich gebe dir in der Analyse, was den Niedergang des US-Systems betrifft, völlig recht. Das ist im Prinzip am Ende in allen Bereichen. Gleichwohl haben wir als willige Erfüllungsgehilfen mit Brüssel eine permanente, auch militärische Provokation Russlands an der Westgrenze durch das, was da an Veranstaltungen stattfindet. Wir haben es bislang der staatsmännischen Qualität eines Putins zu verdanken, dass das nicht eskaliert ist. Ein Tschernenko, ein Brezhnev, oder Betonköpfe dieser Klassifizierung hätten im Zweifelsfalle, ich weiß auch nicht, wie ein Khrushchev reagiert hätte, längst reagiert. Da hätte es längst gekracht. Aber wir müssen uns über einen Punkt darüber im Klaren sein, dass die grundsätzliche Gefahr, und wir haben eine Kriegsministerin, die an dieser Schraube dreht, völlig verantwortungslos, dass diese Gefahr besteht und dass irgendwann, es gab jetzt gerade an der Krim auch den ersten Versuch von außen mit irgendwelchen bezahlten Verbrechern, die dann dort Sprengstoffattentate oder so etwas vorbereiten, also die sind dann Gott sei Dank durch die Russen festgesetzt worden, dass da irgendetwas mal das den entscheidenden Zündfunken darstellt. Und mir wäre in dem Punkt einfach, also jetzt zu diesem Zeitpunkt auch wichtig, deutlich zu machen, dass wenn wir als Deutsche und diejenigen, die dort mitspielen, nämlich unsere Bundeswehrangehörigen, Soldatinnen und Soldaten, die doch bei diesen Manövern mit dabei sind, dass die einen Eid auf die Verfassung, also sprich, haben wir natürlich nicht, aber auf das Grundgesetz abgelegt haben, dass eine Verteidigung, also Aufstellung der Streitkräfte für die Verteidigung der Bundesrepublik vorsieht, das Recht haben, jederzeit den Kriegsdienst zu verweigern, egal ob sie sich verpflichtet haben, egal ob das eine langjährige vertragliche Vereinbarung war, sie haben jederzeit das Recht, das zu tun. Und sollte von der Leyen oder ähnliche Figuren jetzt da irgendwann freidrehen und sagen, jetzt ist was ganz Furchtbares passiert, das sind eh dann irgendwelche False-Flag-Geschichten, sollen sie von diesem Recht Gebrauch machen. Dann soll Brecht einmal Recht haben und wahr werden, es ist Krieg und zumindest wir gehen nicht hin, als ein neues 1941 zu riskieren. Dann sollen sie weglaufen, also ganz normal, legal durch einen entsprechenden Antrag der Kriegsdienstverweigerung, da kann Ihnen nichts passieren, das ist alles völlig im Rahmen der Gesetze, das ist völlig in Ordnung, aber bitte bei dieser Geschichte nicht mitmachen. Das sollte einfach nochmal deutlich werden. Wir haben nicht die Situation, wo wir bei diesem Thema jetzt wegschauen sollten und sagen, naja, das wird schon irgendwie, wenn es kracht, ist es zu spät. Und dann sollten wenigstens wir nach den 41er Erfahrungen nicht erneut gegen ein Land, das uns nicht das Geringste getan hat, nämlich die Russen, was ein Brudervolk und ein Nachbarschaftsvolk ist, auch noch militärisch dort vorwärts gehen. Und das Recht dazu haben sie.
Also ich glaube, bei der Bundeswehr wirst du da wenig Leute finden, weil diejenigen, die sich darauf einlassen, auf dieses System, die stellen das dann nicht mehr in Frage. Es gibt ja verschiedene Motivationen, dahin zu gehen. Die einen machen es aus Familientradition, die anderen, weil sie das Vaterland verteidigen wollen, die anderen aus Geldmangel und die anderen, weil sie vielleicht legal töten wollen. Ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene Motivationen, aber wenn man mal drin ist in dem System, dann tut man sich ja selber keinen Gefallen damit, wenn man das jeden Tag in Frage stellt. Also ich habe sehr viele, ich war 12 Jahre dabei, 10,5 Jahre aktiv und also über 10 Jahre habe ich diesen Laden wirklich beim Heer, bei der Luftwaffe in verschiedenen Situationen kennengelernt und die wenigsten Leute reflektieren sowas überhaupt. Die sind da drin und ich habe dann auch immer gefragt, ja auch gerade so die Jetpiloten, wenn sie Bomben schmeißen sollen, sage ich, was ist denn hier mit deinem Tornado, wenn du da auf eine serbische Flakstellung zufliegen willst, woher weißt du, dass das kein serbischer Kindergarten ist? Dazu bin ich nicht da. Ich bin hier nicht zum Denken da, ich bin hier zum Befehle befolgen da. Und ich glaube, ab einem gewissen Dienstgrad, Hauptmann aufwärts, Major, Oberstleutnant, wo die Luft dünn wird, da ist es ja sowieso, sind politische Offiziere, General sowieso, die sind eingenottet. Weißt du, ich sag's immer so, in der Grundausbildung wirst du eingenottet. Ja? Auf der Offizierschule wird's festgeschraubt, die Kompassnadel, und auf dem Generalstabslehrgang wird's festgeschweißt. Da gibt's nur noch eine Richtung, das ist Norden, verstehst du? Da wird nicht mehr gefragt, ob das richtig ist oder nicht, sondern...
Robert, Serbien ist nicht Russland. Ja. Wenn ich mich mit diesem Land anlege, da muss ich verblödet sein, als egal wo ich da bin, ob mit welchen Schulterklappen ich da in diesem Laden rumlaufe, ich muss verblödet sein, wenn ich glaube, natürlich kann ich einen serbischen Kindergarten völlig gefahrlos platt machen, ja. Da fragt auch nachher keiner. Aber die russische Armee wird ihre Antwort zu geben wissen, wenn dort russische Kindergärten platt gemacht werden. Klar. Man muss sich darüber im Klaren, wir haben eine andere Zeitqualität auch in dieser Frage. Und es wird auch in der Bundeswehr Zeit aufzuwachen und das Verbrecherische an diesem ganzen Kriegsspiel zu verstehen und Nein zu sagen.
Mich würde interessieren, ob im Generalstab eben auch Leute sitzen, die unsere Gedanken teilen. Weißt du, das sind ja keine dummen Menschen.
Eben.
Nur schlaue Leute werden General. Also das sind ja alles studierte Leute.
Ja.
Und die dann auch ausgepickt werden von den oberen Führungskräften, um überhaupt dahin zu kommen.
Aber auch die haben Familie. Ja. Und wenn wir hier einen dritten Weltkrieg haben, können die gerne irgendwelche tollen Befehle geben.
Ja.
Ist ihre Familie genauso atomar weg. Und wir haben vorhin über das Thema gesprochen, Vorratshaltung und so weiter. Es sind mehrere Bundesländer, die in Millionengrößenordnung jetzt Jodtabletten kaufen, weil atomar was passieren könnte. Also wenn ich das mit diesem Thema spiele und mich als Landesregierung, Thüringen beispielsweise, jetzt sagt, wir müssen uns mal im größeren Kontingenz auch für die Bevölkerung mit Jodtabletten eindecken, weil das angeblich was gegen atomaren Schlag oder gegen einen Angriff auf ein Atomkraftwerk nutzen würde, was auch dummes Zeug ist, aber jetzt mal unabhängig davon, mit diesen Dingen kalkuliert wird, da muss auch jemand im Generalstab mal Nein sagen. Meine Güte, was riskieren die denn? Ein Stauffenberg hat selbstverständlich sein Leben riskiert. Der ganze deutsche Widerstand hat sein Leben riskiert, als sie gesagt haben, wir beseitigen dieses kriminelle System. Und in einer Situation zu sein, wo man jetzt Nein sagen kann, völlig legal, völlig in Übereinstimmung mit den Gesetzen, da wird keiner von den Militärs hingerichtet, weil er einen Antrag auf Kriegsdienst verweigert.
Aber was müsste passieren, dass die Militärs mal aufwachen? Der Peter Otzikowski, auch ein geschätzter Kollege von uns, der auch vor kurzem da war, hat ja einen Roman geschrieben, Der Putsch. Ja, so, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das genau der Titel ist, aber es geht um einen Putsch. Der Staatsstreich, genau so heißt. Ein Bundeswehrgeneral schart eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich und die setzen einfach die Regierung in Geiselhaft oder besetzen in Berlin den Reichstag und fangen an, Forderungen zu stellen. Was müsste passieren, dass eben ein Generalstab oder vielmehr die Führung der Bundeswehr sagt, so, wir fahren jetzt einfach mit den Panzern nach Berlin, regeln Berlin Mitte ab, das kannst du mit einer Brigade machen und du inhaftierst die Kanzlerin.
Was müsste passieren? Die Sicherheit von der Struktur des Staates müsste verschwinden und du müsstest wissen, dass du dich nur noch auf Menschen verlassen kannst und dass du mit ihnen in einem guten Verhältnis sein musst. Das müsste passieren.
Aber dieses Szenario ist, also ich weiß es nicht. Lass uns eine Stufe vorher, wenn die von der Leyen einen Angriffsbefehl gibt oder geben lässt und da irgendein ein aggressiver Akt in Richtung Russland stattfindet, dann sollen die einfach Nein sagen. Die müssen nicht die Panzer nach Berlin schicken. Die sollen einfach Nein sagen. Mhm. Die sollen einfach sagen, dort wird die komplette Bundeswehreinheit stellt in dem Moment den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung. Komplett. Du sagst, wir machen nicht mehr mit. Bei einem Kriegsspiel, da soll die von alleine hinmarschieren und die Merkel mitnehmen und vielleicht die Bundestagsabgeordneten, ist alles in Ordnung. Aber es geht nicht um eine Putschgeschichte, sondern es geht einfach um zu sagen, nein, machen wir. Wir entziehen dem System der Aggressivität in dem Fall einfach den Stecker.
Mhm. Weißt du, was ich daran problematisch finde? Dass wir immer bei anderen sehen, was andere machen müssen, damit sich etwas verändert. Und es würde auch reichen, wenn Ärzte aufhören würden zu impfen. Es würde auch reichen, wenn Lebensmittelhersteller aufhören würden, Gift rein ins Essen zu tun. Und wir sehen das ständig nur bei anderen Menschen, was getan werden müsste. Und weil alle eben darauf warten, dass irgendeiner damit anfängt, passiert halt einfach nichts. Ja? Und
nicht nur das, was du sagst, kann ich nur unterstreichen, aber es ist halt natürlich auch eine totale kindliche Sicht, dass wir die Welt reparieren müssen durch diese Dinge. So geschieht das eben nicht nur nicht, sondern dieses ganze Struktur ist nichts als eine Fiktion, die wir energetisch versorgen. Ich kann das verstehen. Es sind ja auch alle Dinge, die so absurd sind oder auch eine gewisse emotionale Bewegung damit hineinkommt. Aber in Wahrheit ist natürlich auch genauso dieses Beispiel auf allen anderen Ebenen anzuschauen und die Idee, dass man hier agieren kann im Übereinkunft mit der rechtlichen Situation, die hast du natürlich auch überall. Also theoretisch kannst du dich auf ganz viele Dinge rechtlich berufen. Aber in der Praxis wirst du dann sehen, dass diese Rechte dann eben doch nicht die deinen sind und dass das, was du als Basis hast, eine Fiktion ist. Und hier haben wir die Fiktion in der Fiktion in der Fiktion. Wir werden also immer wieder neu in kleinen Gedankenmodellen gehalten und bestimmte Angstmodelle, die werden ganz, ganz stark bedient im Moment, auch um uns dort energetisch festzuhalten. Ich sehe das überhaupt nicht. Also ich sehe das ganz anders. Ich sehe diese Gefahr gar nicht. Aber ich kann verstehen, dass man sie sieht und ich möchte niemand auffordern, wegzugucken. An diesen Stellen wird sehr viel sichtbar von der Böswilligkeit von bestimmten Strukturen. Es wird sehr viel Manipulation sichtbar. Aber dort, wo man so trommelt und wo man so laut Angst macht, wenn man wirklich was plant, dann ist man leise und still. Mir ist das alles zu deutlich und viel zu stark mit Macht, die man nicht mehr hat, getrommelt. Und ich habe diesbezüglich schon einiges gesagt. Auch die USA sind in keinster Weise souverän und sind nichts anderes als das Schoßhündchen der dahinterliegenden Kräfte. Und wir können das immer mehr sehen, dass sich der Inkassohund des Weltsystems inzwischen so unbeliebt macht, dass man ihn einschläfern muss. Und das ist der Punkt, an dem wir sind. Und darum geht es. Es geht um nichts anderes. Und davor wird man den Hund noch mal ein bisschen bellen lassen. Und
Clinton hat vor. Wer ist der Tierarzt?
Ja, das kann ich.
Wer schläfert Amerika ein?
Das ist ganz einfach. Der Hund ist so krank. Im Grunde genommen, dass wenn man ihn nicht mehr ständig mit Medikamenten versorgt, er von alleine einschläft. Okay. Und wer sich jetzt umschaut im Moment mit Clinton und Co., der kann sehen, dass diese Demontage schon stark mitten im Gang ist. Und man lässt den Hund vorher noch mal bellen und vielleicht beißt er auch noch ein Kind, damit man die Erklärung hat für das Einschläfern. Aber der Hund ist nicht mehr in der Lage, einen Angriff zu führen gegen andere Strukturen, die viel mächtiger sind. Das will man auch nicht. Aber man will ihn bellen lassen und das geschieht im Moment ganz stark. So ist meine Wahrnehmung. Letzter Konsequenz werden wir es bald wissen. Vieles ist nicht mehr haltbar und es gibt einen Krieg, den wir sehen können auf allen Ebenen, in denen es darum geht, der Letzte noch Stehende im Ring zu sein. Ja, der Boxer, der selbst blutend mit nur noch einem offenen Auge angeschlagen zum Schluss noch steht, wenn der andere K.O. ist, ist immer noch der Sieger in diesem pervertierten System. Und ich glaube, dass sich der besagte Hund immer noch solcherlei Chancen ausrechnet und immer noch starken Kampf ist mit anderen Strukturen, die man noch lieber noch ein Stückchen schneller einschläfern will und dem man noch einen stärkeren Schubs gibt. Das ist meine Wahrnehmung. Und in den nächsten Wochen und Monaten werden wir viel zu sehen bekommen. Ich glaube, das Geldsystem wird eine der ganz großen Ebenen sein, auf der dieser Kampf dann sichtbar wird für uns alle. Und China hat sich jetzt stark gegen den Dollar in Opposition gebracht. Russland beginnt damit. Russland hat das Zentralbanksystem verändert im Lande, hat die Zentralbanken stark beschnitten. Der IWF bekommt Gegenwind. Das sind aber nicht Dinge, die aus der politischen Energie heraus entstehen, sondern aus meinem Verständnis, aus den dahinterliegenden tatsächlichen Puppenspielern, Marionettenspielern, die jetzt sagen, bisher habt ihr eine bestimmte Rolle gespielt, aber die ist längst obsolet. Und die Marionetten glauben schon immer noch, dass in ihrem Sinne die Leinen gezogen werden.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, in dem G20-Treffen vor kurzem in Changzhou ist die amerikanische Air Force One vorgefahren und es gab weder eine Treppe noch einen roten Teppich.
Genau.
Der Obama musste zum Hinterausgang runter, da gibt es eine Treppe für die Pressefotografen, dass die halt aussteigen, bevor die Gangway ranrollt. Das ist kein Zufall.
Nein.
Also, das ist kein Zufall, dass das, Scheiße, wir haben nicht dran gedacht, keine Gangway da, da war die KLM war vorher da, aber wenn die Air Force One normalerweise irgendwo auftaucht, ich erinnere mich noch an letztes Jahr in München, was da für ein Zirkus veranstaltet wird. Genau. Und das ist schon eine Zurechtweisung auch so. Man versagt dem sterbenden Hund die Medikamente sozusagen, um das Bild mal aufzugreifen.
So ist es.
Wir werden in den nächsten Monaten, genau was du sagst, erleben, wie sich die Welt dramatisch verändert. Mhm. Wir haben eine Abstimmung in Österreich, die das ganze Land rumdrehen kann. Die Bundespräsidenten-Nachwahl nach dem ganzen Beschiss und den ganzen Fakereien, die es da gegeben hat. Immerhin muss man ja sagen, Respekt, dass ein Rechtsstaat dann doch in dem Moment mal funktioniert hat, dass man gesagt hat, da ist so viel schiefgelaufen, das muss wiederholt werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das überall üblich wäre.
Glaubst du, der hat eine Chance, Hofer, oder wird es wieder Van Bellen? Wie ist denn da die Stimmung gerade?
Die Stimmung ist, dass er deutlich die Nase vorne hat.
Okay.
Das ist, ist so, wir werden es sehen. Wir werden sehen, wie Ungarn abstimmt beim Huxit. Das sieht ganz schlecht für Brüssel aus. Wir werden, Alexander, das Finanzsystem angesprochen. Wir haben vor 4 Wochen ist eine große italienische Bank fliegen gegangen. Das ist überhaupt nicht mehr groß diskutiert worden. Da hängen deutsche Banken dran an dieser italienischen Bank. Wenn das sich umsetzen sollte, wenn da wirklich diese Dinge wirken, die jetzt in irgendeiner Weise aufgehalten wurden, hat das mit der Größenordnung von Griechenland gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist hoch 50. Dann haben wir die Wahl in den USA. Also wir werden in absolut eine spannende zweite Jahreshälfte gehen, in der das herrschende politische System einen Schlag nach dem anderen bekommt.
Es hieß doch damals bei der RAF der heiße Herbst 77. Vielleicht haben wir einen heißen Herbst 2016 irgendwo. Ja.
Ob er heiß wird, aber er wird auf jeden Fall das Gesicht dieser Welt verändern. Und insofern, mir war vorhin einfach bei dem Thema wichtig, dass gar nicht irgendjemanden irgendwelche Verantwortung zuzuschieben, aber dass eben Dinge auch im Feld mal drin sind und formuliert werden, hier energetisch auch Möglichkeiten aufzuzeigen, die diejenigen haben, die dort aktiv sind. Und deswegen war es für mich auch wichtig, einfach das mal auszusprechen und dort einfach einen Akzent zu lassen. Denn die Dinge wirken natürlich, wenn sie unausgesprochen sind, weniger, als wenn man auch mal auf so etwas, auf eine solche Möglichkeit hinweist, also was die Kriegsthematik betrifft.
Also ich glaube, wir können uns auf ein paar echt heiße Wochen einstellen, so sagen wir es mal so. Aber zum Schluss hätte ich gerne nochmal den Gedanken von dir aufgenommen, Anna, was du gemeint hast, so ja, jetzt haben wir uns mit dem ganzen Außen beschäftigt. Was denkt ihr oder was denkst du auch, was ist jetzt das Gebot der Stunde? Was sollte man jetzt tun?
Also ich glaube, egal was kommt und auch wie es kommt, guck mal, ich habe mir neulich Gedanken gemacht, besorge ich mir jetzt einen Rucksack, lauter Ausrüstungen, dass ich, wenn es wirklich blöd läuft, in der Nacht einfach in den Wald abhauen kann und mich auf mich selbst verlassen kann. Und dann ist mir klar geworden, ich bin jede Woche 2000 Kilometer unterwegs und wenn ich Pech habe, bin ich genau zu dem Zeitpunkt in Hannover und ich kann ja nicht jedes Mal einen 60 Kilo oder 40 Kilo Rucksack halt mit mir mitschleppen. Ja? Und im Endeffekt, wir wissen nicht, wann es ist, wir wissen nicht, wo wir sind. Alles im Außen ist komplett künstlich und gesteuert. Und das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, bist du selbst. Und diese Angst zu verlieren, sich auf sich selbst zu beziehen, weißt du, auch diese Demaskierung, die wir ganz am Anfang hatten, ja, dass du dir deins anschauen kannst, du fängst mit Banalitäten an, wie oft sagen wir etwas Freundliches, was wir so überhaupt gar nicht meinen. Wie oft stimmen wir etwas passiv oder auch still zu, ohne das selbst so zu meinen. Und wie viele Dinge gehen in uns vor, wie viele Krankheiten zerfressen uns die ganze Zeit, Depressionen, ganz viele Ängste auch. Ja? Und wenn man so Stück für Stück sich das alles anschaut und da auf diese Art und Weise baust du einen Kontakt auf zu dir selber, du kommst dir selber näher und dann kannst du dich auch auf dich selbst eher verlassen. Dann ist es egal, ob du die volle Ausrüstung hast und 25.000 Bahn Gold zu Hause liegen hast oder nicht. Du kannst dich auf dich verlassen und du wirst durchkommen. Und ich glaube, das ist die flexibelste Variante, die man jemandem anbieten kann. Ja?
Also zumindest nicht in die Angst eintauchen.
Auf gar keinen Fall.
Dass man quasi permanent da sitzt vor dem großen Weltuntergang, Panik hat oder sich permanent nur noch bedroht fühlt und bei jedem Flüchtling schon zusammenzuckt, das ist eine total falsche Methode, finde ich. Ja. Auf die Leute zugehen ist viel einfacher manchmal. Ich will das Thema jetzt gar nicht mehr anschneiden, aber ich habe so viele Flüchtlinge in meiner Nachbarschaft und ich habe so viele nette Kontakte gehabt. Ja. Ich kann das nicht immer bestätigen. Ich weiß, dass es auch andere Sachen gibt, aber das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ja. Es geht halt keine Angst haben, offen sein.
Es geht nicht mal darum, dass du keine Angst hast. Michael hat das ganz am Anfang gesagt, du bist ein Mensch und es ist völlig normal, dass du starke Gefühle hast und auch Angst gehört als menschliches Gefühl mit dazu. Es geht nur darum, wie du mit der Angst umgehst. Verdrängst du sie, schiebst du sie weg von dir, kompensierst du diese Angst und dann gestehst du sie dir einfach nur ein und erlaubst der Angst da zu sein und dann bist du im Endeffekt wie so ein liebevoller Elternanteil, der die Angst einfach, der Angst einfach erlaubt da zu sein. Sie ist auch ein Teil, das macht uns menschlich. Genau das macht uns wieder menschlich. Nicht ständig was verändern, was da ist, das machen wir. Wir wollen ständig alles verändern und nichts so annehmen, wie es ist. Und wenn die Angst da ist, dann ist sie da. Ich muss mich nur nicht damit identifizieren. Ich bin nicht die Angst. Ich kann aber die Angst voll fühlen und ich kann in voller Verantwortung dieser Angst gerade diesen Raum geben. Und manchmal sitze ich zu Hause und mir ist bewusst, ich bin gerade Single, ich habe keine Familie, ich habe niemanden, der auf mich aufpasst. Wenn irgendwas passiert, bin ich echt, kann es wirklich scheiße laufen für mich. Ja? Und dann spüre ich auch, wie sich das anfühlt und das ist ja eine mächtige Energie einfach. Ja? Und dann fühle ich das und merke einfach, wow, okay, ich habe keine Lust, jetzt mich sozusagen davon wandeln zu lassen oder damit etwas, dass das etwas mit mir tut, sondern ich nutze die Energie, um einfach zu merken, dass ich in die Selbstermächtigung gehen möchte oder kann, ja. Einfach die Energie wandeln.
Vielleicht in Ergänzung nochmal, es gibt sehr schöne ein sehr schönes Beispiel bei Carlos Castaneda. Mhm. Da wird darüber gesprochen, was macht den Krieger aus? Und wir verstehen natürlich heute den Krieger immer sehr als sehr aggressiven Soldaten möglicherweise in unserer Vorstellung. Aber eigentlich meint der Krieger jemand, der eben mit der Welt nicht in Konflikt steht, aber den Herausforderungen der Welt etwas als Antwort geben kann. Und das sagt er auch wunderbar, indem er sagt, der Krieger unterscheidet sich von dem normalen Menschen dadurch, dass der normale Mensch das, was auf ihn zukommt, bewertet. Und sagt, oh, das ist toll. Das soll am besten nie vorbeigehen. Ja? Ich möchte gerne diese Beziehung, das muss ich alles kontrollieren und hat Angst, sie zu verlieren. Und dann kommt eine Herausforderung der anderen Seite, die ihnen Angst macht und das möchte er am liebsten weghaben. Und er sagt, der Krieger reagiert einfach auf das, was kommt. Er gibt immer die Antwort, die jetzt nötig ist. So, und wenn das kommt, was mich bedroht, ist meine Antwort diese und kommt etwas, mit dem ich umgehen kann in Freundschaft, dann ist meine Antwort immer die andere. Also immer, ich gebe die Antwort auf die Herausforderung der Welt. Und mein Bild in dieser Kombination oder in diesem Zusammenhang ist auch noch das des Kämpfers gegen den Drachen. Und das Wesentliche des Drachenkämpfers ist, dass er ein Risiko eingeht. Und das ist die Grundlage des Lebens. Und wenn dieser Kämpfer gegen den Drachen jetzt nochmal auf dem Weg zum Drachen bei seinem Freund vorbeischauen wird und sagt, du verkaufst doch Versicherungen, ich möchte noch eine Lebensversicherung abschließen, ihr lacht, dann merkt man schon, das passt nicht. Das würde das kontaminieren, das geht einfach nicht. Das Wesentliche des Lebens ist Risiko, in dem Sinne, dass es sich im Wandel befindet. Mhm. Und das anzunehmen und zu akzeptieren und damit in Einklang zu sein, das ist die beste Voraussetzung für alles, was geschieht. Es ist nicht die Antwort, die wir erwarten in einer Welt, in der wir glauben, dass wir durch die richtigen Strategien auch die richtigen Ergebnisse erzielen und das alles in einem simplen Ursache-Wirkungskontext abläuft. Das ist aber nicht der Fall, sondern das Leben ist im Wandel und wir müssen eigentlich nichts anderes tun, als in diesem Fluss, in dem wir ohnehin uns bewegen, uns entsprechend zu reagieren. Kommen Strömungen, dann werde ich ein bisschen aufmerksamer sein, reagieren, kommt ein wunderbarer, entspannter Abschnitt, dann befürchte ich nicht, dass später ein Wasserfall kommt und ich diesen Abschnitt nicht genießen kann, sondern ich gehe immer auf das, was jetzt da ist, was sich jetzt zeigt. Und im Moment zeigt sich so vieles mit so großen Fragen, dass wir selber unsere Verantwortung im eigentlichen Sinne nur dadurch ausdrücken, dass wir die Antwort immer jeweils an das Leben finden können. Und das hängt immer in unserem eigenen Selbstverständnis auch zusammen und wird davon geprägt. Und von daher ist die eigene Bewusstwerdung die Antwort, die du dem Ganzen nur geben kannst.
Gibt aber wenn ich auf den Kampf mit dem Drachen nochmal eingehen kann, wenn ich zu diesem Drachen laufe, ist es doch sicher nicht falsch, wenn ich ein feuerfestes Hemd anziehe, oder?
Wenn du ein solches hast, dann wärst du dumm, es nicht anzuziehen. Ja, also wenn du aber keines hast und du sagst, ich könnte das nur machen, wenn ich dieses Hemd habe und da ich es nicht habe, möchte ich so tun, als gäbe es den Drachen nicht oder ich renne weg, wird es dir nicht helfen. Mhm. Du musst mit den Dingen agieren, die du hast. Und interessanterweise tauchen immer im Leben die Dinge auf, die wir in dem Moment brauchen, auch wenn wir es manchmal erst im Nachhinein feststellen und dass manchmal die Dinge, die so stark anklopfen, genau im richtigen Moment dich auch mit den Dingen konfrontieren, denen du auch jetzt gegenüberstehen kannst, aber nicht so gerne gegenüberstehst.
Und wir haben einen kurzen Satz noch. Es ist auch was Besonderes, dass wir in genau dieser Zeitqualität leben. Absolut. Also das, was ich wirklich persönlich empfinde, ist eine Dankbarkeit dafür, dass es eben nicht langweilige und Standardzeiten sind, in denen wir jetzt leben und agieren dürfen, sondern dass es Zeiten sind, in denen Weichen gestellt werden und wir Bestandteil dieser Arbeit sind. Das ist was sehr Schönes, was
History in the Making. Ja. Wird es mal heißen, dann.
Ja, also ich glaube auch, das Leben breitet uns quasi einen roten Teppich auf. Für jeden Einzelnen ist der auch vorgegeben und wer bereit ist, den zu gehen, der hat auch keinen steinigen Weg. Aber die meisten wollen ja immer in irgendeine andere Richtung und sehen auch den roten Teppich gar nicht. Ja?
Das ist das. Selbst wenn auf diesem Weg steinig ist, dann ist das eben dein Weg. Und manche Menschen, denk an einen Bergsteiger, der liebt es, dass der Berg steil ist und dass den eben nicht jeder hochklettern kann. Und andere Menschen sind überfordert. Wir bekommen eigentlich immer die Dinge, die auch mit uns in Resonanz sind. Und das auf eine wunderbare Art und Weise, auch wenn wir es manchmal nicht erkennen können, weil wir es eben einseitig betrachten und das gesamte Bild nicht sehen können. Und jetzt kommt die Zeit, in der wir immer mehr vom Gesamtbild verstehen und damit auch die Dinge so schnell im Wandel geraten. Alles ist in einer unglaublichen Performance, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und nach meiner Wahrnehmung sind die Pläne der finsteren Kabalen, wie manche sagen, genauso diesem enormen Zeitdruck ausgesetzt. Und vieles, vieles läuft längst nicht so rund, wie man es ursprünglich gedacht hat, weil dieser Entwicklungsprozess in uns so stark voranschreitet. Und alles, was getan wird, den zu verhindern, ist gleichzeitig Reibungsfläche, damit dieser Prozess stattfindet. Er ist unaufhaltsam.
Genau. Will dem noch jemand was zufügen?
Ein schönes Schlusswort.
Genau, sehe ich nämlich auch so. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Runde. Ich mache es kurz, liebe Zuschauer. Vielleicht unterstützen Sie uns ja auch, vielleicht mit einem Nuviso Premium-Abo, damit wir solche Sendungen auch in Zukunft produzieren können und vielleicht auch in einem höheren Rhythmus. Die Gäste sind ja schon super, da brauchen wir gar nicht das Niveau höher schrauben. Ich bedanke mich, dass Sie zugesehen haben. Bis zum nächsten Mal.